Genregeschehen wird präsentiert von podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Genregeschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Börsenmakler, Priester oder Eiscrememann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Genregeschehen, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen an den Empfangsgeräten. Und natürlich sind wir auch heute wieder vollzählig. Naja, so natürlich ist es nicht, aber wir haben die frohe Kunde zu verkünden, dass wir heute wieder vollzählig sind. Das heißt, André Hecker ist mit am Start.
Moin Moin.
Und ihr hört ihn in einer besonders hervorragenden, tiefen Klangqualität. Nee, hervorragenden, tiefen, ausgefeilten Klangqualität. Tino Hahn.
Da kann ich ja gar nicht das typische Hallo machen, weil es sonst komplett konträr zu dem gehen würde, was du gerade gesagt hast. Aber André hat noch mehr dazu beizutragen, warum ich heute so voluminös und bassig und mit so einem besonderen Timbre daherkomme.
Das waren die Worte, die mir gefehlt haben.
Das, was Tino sagt. Ja, kurz bevor wir reingehen, kurzer Shoutout, kleine Werbung an der Stelle. Und zwar, Tino hat ein neues Sprechgerät erhalten. Immer wieder kamen Kommentare rein, ah, der Tino, der klingt ein bisschen hallig. Was ist da los in Berlin? Was ist denn da passiert? Kann man da nicht mal was machen? Vielleicht mal die Wände polstern und so. Und wir haben überlegt, nee, das wollen wir jetzt nicht machen. Wir müssen jetzt nicht einen Altbau umbauen, sondern die lieben Freunde von Elgato, Hardwarehersteller, vor allem auch bekannt im Streaming-Bereich für Twitch und so weiter, machen Mikros, Kameras, Capture-Devices oder das bekannte Stream Deck für Livestreamer. Die haben Tino ein neues Mikro zur Verfügung gestellt, nämlich das Wave 3. Und das hört ihr ab jetzt bei ihm am Sprachorgan. So wir hoffen, dass ihr zufrieden seid mit Tinos neuem krähenden Gerät. Und wenn ihr auch mal irgendwie Hardware braucht in die Richtung, wenn ihr da irgendwas machen wollt, checkt gerne mal Elgato aus. Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Jetzt sind nämlich nur noch die durch eine Steinkante geschützten Marschinseln im nordfriesischen Wattenwehr haltig. Ich muss extra kurz nochmal bei Wikipedia diesen Knaller-Gag recherchieren.
Aber dein Krähen wäre ja nicht verkehrt gewesen, weil so wäre dein, oder dein Krähen ist ja jetzt noch krähender.
Ah, stimmt.
Deswegen
würde einfach
du
alles
direkt mal die volle Power des Elgato beweisen können, indem
die Krähverstärkung, die kann man extra einstellen. Wir haben extra die Hahn Edition bestellt. Da ist nämlich der Krähbutton drauf.
Besonders schräg. So. Aber besonders schön ist eine weitere News, die André zu verkünden hat, denn unser Audioflick hat offensichtlich Früchte getragen.
Ja, offensichtlich. Hat euch gefallen. Haben viel gutes Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Auch eben Ersthörer, die bisher bei uns bei Steady nicht am Start waren. Und das Feedback war sehr positiv. Vor allem dahergehend, dass der Film natürlich, haben wir ja festgestellt dann in unserem Podcast, dass der Film nicht so fantastische Qualität hat. Aber viele haben gesagt, ey, dank eures Audioflicks war es sehr unterhaltsam. Ohne hätte ich mich geärgert oder ohne hätte ich ihn gar nicht geguckt. Fair enough. Von daher sehr schön, dass ihr da Spaß hattet. Und aufgrund dessen scheinbar, vermute ich jetzt einfach mal als abzulesen, haben sich drei weitere von euch dazu entschieden, bei uns bei Steady zu supporten und in den Genre-Maus-Club einzutreten. Das sind Max, Patrick und Sebastian. Vielen, vielen Dank und herzlich willkommen im Kader. Kleiner Applaus. Kann euch mal klatschen.
Herzlich willkommen, Freunde.
Vielen Dank. Und ja, ansonsten, wie gesagt, danke fürs Feedback für die Folge. Und wenn ihr auch Bock habt, dabei zu sein, Link in den Shownotes oder direkt support.genre-geschehen.de, könnt ihr auch dabei sein und bekommt dann eben weitere Audioflicks in Zukunft dort hinter der Steady-Schranke.
Genau. So, aber die Schranken sind wieder geöffnet fürs Fantasy-Filmfest. Das wollen wir hier schon direkt mal wieder traditionell begrüßen, denn wie so oft oder beziehungsweise wie in den vergangenen Jahren auch, begleiten uns die Filme natürlich entweder schon anhand anderer Festivals oder wir freuen uns auf diverse Titel. Und hiermit und heute wollen wir quasi die Fantasy-Filmfest-Wochen, die halt immer mal wieder auftauchen, eröffnen. Und gleichzeitig wollen wir aber auch über einen aktuellen Kinostart sprechen, nämlich Ice Cream Man von Eli Roth. Der wird heute auch noch Thema sein. Darüber hinaus wollen wir uns dann aber auch nochmal mit ein paar Berufsgruppen oder eben Berufen von berühmten Filmmördern oder Killern beschäftigen. Und damit ich das schon einmal gesagt habe und es nachher nicht zur Verwirrung kommt, bitte, bitte dranbleiben. Denn nach diesem gesamten Ice Cream Man Talk, der so ein bisschen erweitert wird, gibt es noch ein Interview mit Eli Roth himself, den André für gut 10 Minuten interviewen durfte. Und los geht's, würde ich dann sagen, mit eben dem auch dann Eröffnungsfilm des Fantasy Filmfests, über den wir heute mal ein bisschen parlieren wollen. Wir konnten ihn schon sehen. Das Fantasy Filmfest ist dies Jahr noch weiter verteilt, wie ich gesehen habe, als üblich, oder? Also normalerweise waren die Termine eigentlich immer relativ dicht beieinander. Jetzt sind sie etwas mehr verteilt. In Berlin und Hamburg geht es los vom 2. bis zum 9. September. Dann geht's weiter in Köln und München, jeweils vom 9. bis zum 16. September. Dann gibt es in Nürnberg vom 16. bis zum 23. September das Festival. Und oh, ich habe Stuttgart vergessen. Nee, Entschuldigung. Stuttgart ist ebenfalls vom 9. bis zum 16.9. Und dann, ja, kommt Nürnberg vom 16. bis zum 23. Und dann Frankfurt als Schlusslicht vom 23. bis zum 30.9. Ich hoffe, das ist kein gutes Zeichen für die kommende Bundesliga-Saison.
Ich weiß nicht, ob es noch nie war, aber in den letzten Jahren auf jeden Fall nicht. Es ist jetzt komplett über den ganzen Monat verteilt. Das ist schon krass, ja. Also meistens war immer alles so an 2 verschiedenen Wochenenden, maximal mal 3. Aber jetzt wirklich an 4, durch 4 Wochen hindurch ist schon, glaube ich, das gab es so, glaube ich, noch nicht.
Ja, wäre mir auch neu. Also ist, glaube ich, hat halt alles so Vor- und Nachteile. Also natürlich ist irgendwie am geilsten, die Sachen als erstes zu sehen. Dafür nimmt man aber die meisten Gurken mit, höchstwahrscheinlich, während man natürlich in Frankfurt dann noch 3 Wochen warten muss. Aber dafür ist halt schon alles durch die anderen Städte durchgelaufen und die Geheimtipps haben sich rauskristallisiert. Aber dafür habt ihr Gott sei Dank ja auch uns, sodass ihr selbst in Berlin und Hamburg möglichst wenig Gurken schlucken müsst.
Ich weiß nicht. Auf der Reeperbahn könnten ein paar Leute widersprechen.
Ja, okay. Aber dann wussten sie immerhin, wonach die Gurken schmecken im Vorfeld und haben trotzdem reingebissen.
Ja.
Kann die Leute nicht vor den eigenen Gurken schützen.
Gut. Aber dann geht es jetzt heute los mit, ja, Leviticus, der Eröffnungsfilm des diesjährigen Fantasy Filmfests. Und ich würde mich jetzt einfach mal hier, um dann auch gleich die Probe aufs Exempel zu machen, an der Inhaltsangabe des Fantasy-Filmfests orientieren. Ist das in Ordnung für euch?
Das ist ja völlig fein.
Gut. Die lautet, in einer australischen, streng religiösen Gemeinde wird die erste Liebe für 2 Teenager zum bösen Fluch. Das vielfach nominierte und preisgekrönte Spielfilmdebüt kombiniert brutalen Horror mit einer intensiven Geschichte, getragen von 2 fantastischen Darstellern und viel Stil. Okay, so viel steht da doch gar nicht.
Gehe gleich mal in die übliche Fantasy-Filmfest-Programmtexte, kleinteilige Korinthenkacker-Kritik rein. Dieser vielfach nominierte und preisgekrönte Film ist insgesamt, hat er 2 Wins und 4 Nominierungen insgesamt laut IMDb. Was natürlich nicht wenig ist, aber ob das vielfach ist, also ich weiß nicht, warum er so hochgechest werden muss, weil es ist halt so der typische Fall von Kritikerliebling, aber dass er jetzt einen Preis nach dem anderen abkassiert, ist bislang noch nicht der Fall, wie auch, wenn er gerade erst seine Festivaltour startet.
Ja, sagen wir es mal so, ist das ein guter Eröffnungsfilm? Wir reden jetzt noch nicht von der Qualität des Filmes an sich, aber ist das wirklich ein guter Eröffnungsfilm, eurer Meinung nach?
Aus qualitativer Sicht würde ich sagen, ja, ich würde aber immer eher was Crowdpleasigeres hinpacken, was nicht bedeutet, dass der nicht der Crowd gefallen würde, aber eine Spaßgranate ist das jetzt nicht unbedingt.
Ja, sehe ich ähnlich. Also ich würde auch sagen, da gab es schon euphorischere Filme, die man, sag ich mal, für die Eröffnung genutzt hat.
Also ich würde, wenn ich komplett frei kuratieren dürfte, würde ich Hope als Eröffnungsfilm hinpacken und Leviticus eher als vielleicht Directors Highlight oder Debüt Highlight oder irgendeine Kategorie dafür einführen oder ihn als Abschlussfilm hinpacken.
Welchen? Ja. Leviticus?
Geht mir.
Ja, Leviticus eher als Abschlussfilm und Hope als Eröffnungsfilm.
Geht mir auch so, ja, genau. Oder Director Spotlight oder irgendwas anderes, ja. Ich finde ihn auch als Eröffnungsfilm, finde ich ihn auch semi-gut ausgewählt.
Aber Hope noch ein bisschen. Als Abschluss ist doch okay, oder?
Als Abschlussfilm wäre es gut, ja.
Nee, aber Hope als Abschlussfilm ist doch in Ordnung.
Ich habe Hope noch nicht gesehen, von daher kann ich nicht
sagen. Ja, aber ich habe ihn auch nicht gesehen, aber ich würde ihn mal sehr mehr Crowdpleasing, mehr irgendwie auf die 12 gehend einschätzen. Deswegen wäre er als Eröffnungsfilm, also hat halt mehr Punch dann auf jeden Fall. Mhm. Kann aber natürlich auch sein, dass der Eröffnungsfilm eher so programmatisch fürs Gesamtprogramm gewählt ist und deswegen mehr so der Tonalität oder dem Gesamtgemüt der meisten anderen Filme entspricht, was ich jetzt auch nicht so unbedingt unterstützen könnte, aber ja, oder Ghost in the Cell hätte ich als Eröffnungsfilm hingepackt.
Ja, von dem hört man, also habe ich bisher jetzt auch viel gehört und auf den bin ich auch gespannt.
Ja, der ist super, also der würde ich mal, also Hope ungesehen, aber ich würde trotzdem sagen, Ghost in the Cell ist der größte Crowdpleaser, der dieses Jahr läuft.
Hm.
Und okay. Ja,
da hätten
aber dafür Leviticus kriegt dann halt mehr Aufmerksamkeit. Also das finde ich ja auch nicht unwichtig, möglichst viel Aufmerksamkeit dem Film nochmal zugutekommen zu lassen, weil er ja im Vergleich zu den ganzen anderen gehypten Filmen, weil ich finde, von Leviticus hat man auch schon lange Zeit relativ viel gehört, aber dass er jetzt in Einspielergebnissen auch nur ansatzweise bei Obsession, Backrooms und Co. mitspielen würde, zeigt sich halt auch nicht. Also kann froh sein, wenn er so 3-4% von deren Einspielergebnis erreicht am Ende seiner Kinolaufbahn.
Ich muss sagen, ich habe nicht so viel im Vorfeld von diesem Film mitbekommen. Erst so jetzt jüngst, wo er dann auch in Amerika erschienen ist. Und dann halt natürlich im Zuge dessen, dass er halt der Eröffnungsfilm des Fantasy-Filmfests sein wird. Deswegen kann ich so von einer gewissen Hype-Stimmung noch nicht sprechen. Ich habe aber natürlich mitbekommen, anhand von Letterboxd, wie oft der halt schon irgendwo aufgetaucht ist oder wie plötzlich, also wie viele Reviews plötzlich immer mehr zu diesem Film reingekommen sind.
Mhm. Ja. Also ich dachte, der würde beim US-Start wesentlich mehr durch die Decke gehen, so von diesen Vorschuss-Lorbeeren, die man so überall mitbekommen hat, weil er hat jetzt insgesamt 7 Millionen in Amerika eingespielt, am Eröffnungswochenende 2,6 Millionen, das ist jetzt nicht so der krasse Knaller, aber ich habe auch. Also man guckt ja nicht immer zwangsläufig noch in Produktion, sondern ich dachte auch die ganze Zeit, bevor er released wurde, dass es eine US-Produktion ist. Ich hatte irgendwie gar nicht gecheckt, dass es ein australischer Film ist. Und deswegen nehme ich mal an, dass er auch keinen Wide Release hat in Amerika. Also er wird nicht in 3000 Kinos oder so gestartet sein.
Hm. Was wolltest du sagen, André?
Na, ich wollte nur sagen, also ich habe den schon auf meiner, sag ich mal, Hype-Liste gehabt, weil ich habe halt immer wieder gehört, dass der gerade auch bei Festivals vor bisher lief, extrem gut ankam irgendwie. Ja. Und ich habe halt schon sehr früh gehört, dass der halt so ein bisschen in die Richtung It Follows gehen soll. Die Thematik fand ich spannend, so irgendwie. Also ich hatte den schon sehr auf meiner, das ist schon jetzt so mal einer meiner most anticipated des Jahresliste irgendwie. Mhm. Aber ich glaube, das ist eine sehr individuelle Einschätzung von mir. Ich habe gemerkt, als ich jetzt in letzter Zeit öfter mal über den gesprochen habe, irgendwie auf Social Media auch oder so, oder auch mit anderen Leuten, dass der bei den meisten noch überhaupt gar nicht angekommen ist, nicht mal vom Namen her. Also damit bin ich noch ziemlich alleine. Das ist schon noch aktuell eher so ein Insider, in Anführungszeichen, Tipp. Ob es wirklich ein Tipp ist, sehen wir gleich. Genau, aber jetzt irgendwie das Obsession-Level hat der natürlich jetzt überhaupt nicht so in die Richtung.
Nee, das muss ich auch sagen. Also könnte ich jetzt nicht vergleichen. Da fand ich Obsession schon deutlich und Backrooms deutlich mehr gehypt.
Ich auch.
Ja.
Ich glaube auch, dass das dieser ähnliche Bubble-Hype wie auch sowas wie Camp Miasma jetzt hat oder I Saw the TV Glow, wo man ja auch denkt, okay, man hört monatelang eigentlich alle 3 Tage irgendwas über diese Filme. Viele Leute freuen sich drauf. Und dann kommen die so mit Achen und Krachen auf 5-10 Millionen weltweit im Einspielergebnis. Also wo man immer noch mal merkt, wie sehr so Filme in der Bubble antizipiert werden oder wie wenig Horrorfilme im Vorfeld so von der Kritik hochgelobt werden oder Festivals halt auch funktionieren, die nicht nur Genrefilme zeigen, sondern eher allgemeine Festivals sind und wie das dann in der Gesamtwahrnehmung dann einfach so dasteht, weil 8,5 Millionen für einen Horrorfilm, der halt auf Festivals gut funktioniert hat und auch ein bisschen Word of Mouth hat, ist kein Erfolg. Also ich weiß nicht, wie teuer Leviticus war, aber ob das jetzt reicht, überhaupt irgendwie in die schwarzen Zahlen zu kommen, ich weiß nicht.
Wie viel haben denn I Saw the TV Glow gesehen? Ich meine, der wurde ja immerhin Millionen. Prominent von Scorsese unterstützt.
Ja, aber I Saw the TV Glow hat weltweit 5,5 Millionen im Kino eingespielt.
Noch weniger. Okay.
Ja. Deswegen, das sind, glaube ich, Filme, die an so dieses sogenannte Cult-Following erst beim Streaming-Release aufbauen, beziehungsweise vorher dann halt wirklich eher so eine doch relativ kleine Zielgruppe abgreifen von Leuten, die halt Bock haben auf qualitativ hochwertiges Horrorkino, was auch so von der Kritik hoch gelobt wird, was aber ja auch gewisse Erwartungshaltung unterläuft.
Hm. Und ja, vor allem für gerade mal eher die Normalansprüche, die man an Horrorfilme stellen kann. Ne? Ja.
Oder dass sie halt so oft, ich guck mal, wie viel Mandy eingespielt hat, war ein anderer Film, der ja gefühlt auch die ganze Zeit erwähnt wurde, als er released wurde. Mandy hat 1,8 Millionen im Kino eingespielt. Also, das ist dem, wie sehr die Filme so in unserer Bubble, in unserer Welt, auf dem Discord und so vorkommen und der Realität nicht mal ansatzweise. Also hast du dann sowas wie Tarot zum Beispiel, wo ja auch auf dem Genre-Geschehen Discord eigentlich gar nicht drüber geschrieben wird, über so einen Film. Aber natürlich spielt er dann ein Dutzendfaches ein. Und das ist dann, glaube ich, so das große Problem. Und da will ich jetzt auch so Podcasts wie uns nicht so über den grünen Klee loben, aber ich glaube wieder, oder streicht wieder ein bisschen diese Wichtigkeit als Multiplikator, so ein bisschen da mehr Awareness auf die Filme drauf zu bringen.
Ja.
Weil es längst nicht so, dass jetzt alle so denken, oh, Leviticus, na klar, gehe ich rein.
Gut, aber können wir diesen Eindruck also bestätigen, ja, André?
Ja, ob man überhaupt, genau.
Ja, wo fängt man da an? Ich würde ja generell auch sagen, natürlich gleich vorweg, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen spoilerfreier. Ich meine, es dauert noch lange, bis der Film ansteht auf dem FFF. Wir verraten jetzt irgendwie mal nicht so viel. Ich sag mal so, also es ist ja leid, man muss ja fast immer sagen, leider. Ich war leider ein bisschen sehr gehypt und ich konnte mich da auch nicht von freimachen, dass ich da richtig Bock drauf hatte und sehr gespannt war, ob der Film so diesen Status, den ich ihm vorab schon gegeben habe, so oh, einer meiner meist erwartesten des Jahres, halten konnte. Und muss ich sagen, leider nicht so ganz. Ich finde den Film gut. Ich finde vor allem die menschliche und ich sage jetzt einfach mal Drama-Komponente des Films funktioniert sehr gut. Geht natürlich halt wieder viel um einfach das Thema Homophobie. Junge Menschen, die ihre Zuneigung füreinander nicht zeigen können, weil Umfeld, Gemeinde, Familie es zu verhindern wissen, beziehungsweise die Angst vor der Reaktion eben da ist. Und das, finde ich, funktioniert sehr, sehr gut in dieser kleinen Kommune. Ich finde den Cast auch sehr gut getroffen. Die machen das alle super. Das hat für mich funktioniert, sorgt echt auch teilweise für echt harte Szenen, für traurige Szenen, für rührendes und schön Zwischenmenschliches. Wo er für mich halt leider ein bisschen hinten runterfällt, ist leider der Horrorpart. Denn den fand ich relativ, der hatte keinen Punch, der hatte keinen Impact. Hm. Ich finde es relativ smart, wie der das eigentlich mit dem Thema verknüpfen möchte, was er aufmacht. Aber nichts vom Horror hat für mich irgendwie nachhaltig reingehauen, hat nachgewirkt, hat mich erschrocken, hat mich umgehauen. Ich fand den nicht wirklich gruselig oder so. Und irgendwie muss ich sagen, ja, bleibt das dann so ein bisschen hinten raus, ja, nüchtern. Und da fehlte mir einfach was, damit ich jetzt nachträglich an diesen Film noch denke. Und das ist ein bisschen schade, weil ich finde, das Potenzial war da. Aber immer wenn der Film irgendwie will, dass ich jetzt mich irgendwie was hinterfrage, was ich gerade sehe oder was auch die Figuren sehen, oder immer wenn ich jetzt irgendwie mich davor fürchten soll, vor dem Ungewissen, konnte ich das nicht, weil der Film irgendwie zu offensichtlich ist in dem, was er da macht. Und das hat mich dann irgendwie gar nicht so richtig bekommen. Und das ist echt ein bisschen schade. Aber wie geht's euch?
Ja, mir geht's ähnlich. Also ich finde auch die Allegorie, die der Film aufmacht, ist wesentlich stärker als der damit verknüpfte Horror. Ich finde ihn deutlich zu kurz. Also diese 88 Minuten, da wird so viel versucht reinzustopfen. Ich glaube, es hätte deutlich mehr davon profitiert, wenn es eine Miniserie geworden wäre, weil vieles unklar bleibt oder unterentwickelt. Also es gibt die spannendste Figur des Films stirbt relativ früh. Das finde ich irgendwie schade, weil das auch so die ganzen ehrenwerten Ansätze des Films unterläuft, dass dann wieder eine der Figuren, die das ähnliches Schicksal wie die Hauptfiguren teilt, dann einfach wie so Kanonenfutter verheizt wird, damit man merkt, ui, hier geht's ja wirklich um irgendwas, hier steht irgendwas auf dem Spiel. Das, finde ich, verrät immer so ein bisschen die eigentliche Message, die der Film aufbauen will. Ich mochte sehr diese Farbdramaturgie, die der Film aufgemacht hat, weil er wie so eine umgedrehte religiöse Bildsprache hatte. Diese Kirche wirkt halt immer so ganz dunkel. Diese verlassenen Industriegebäude sind aber so ganz hell mit goldenem Licht erfüllt. Also ich mochte das, dass diese Orte, die eigentlich so, wo so die Lichtstrahlen Gottes, also in der Kirche, wo so goldenes Licht ja durch die Fenster kommen soll, das existiert da gar nicht. Aber so diese Rückzugsorte für die Jugendlichen haben das. Das mochte ich ganz gern, wie die Bildsprache hier funktioniert. Schauspielerisch fand ich das auch alles toll. Und ja, das Drehbuch fängt am Anfang halt auch schon so komisch an zu holpern. Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, aber wo dann die Beziehung zwischen Mia Wasikowska und ihrem Sohn etabliert werden soll und dann so betont werden soll, dass er keine Freunde, keinen Anschluss findet. Und sie sagt dann so, ja, hier ist doch ein Mädchen, was Psytrance hört. Und sie spricht Psytrance falsch aus. Und dann denkt man so, ah, das ist irgendwie witzig, aber das ist doch völlig hinkonstruiert. Woher soll die Mutter wissen, dass da ein Mädchen ist in diesem Ort, was Psytrance hört und dass sie darüber irgendwie bonden könnten? Also es wirkt so ganz unbeholfen und ich finde, so unbeholfene Stellen hat der Film häufiger. Es wirkt aber immer so aufrichtig unbeholfen. Also immer so, als ob der Film da eine schöne Chemie zwischen Figuren erzeugen will. Aber das klappt eigentlich nur bei den beiden Hauptfiguren. Diese ganze religiöse Bedrohung bleibt diffus, so wie halt vieles diffus ist, weil so dieser grundlegenden Allegorie, glaube ich, geopfert wird. Also es ist in einigen Stellen leider so unterentwickelt, aber diese grundsätzliche Traurigkeit, die über diesem Film oder diese Melancholie, die da drüber schwebt und diese leichte Trotzigkeit und trotzdem Optimismus, das hat mir schon gefallen. Aber ich habe deutlich mehr mit dem Film gewibt, als dass ich mich gegruselt habe oder dass ich gedacht habe, hier ist jetzt so ein Modern Classic entstanden.
Ja, ich weiß nicht, nachdem ich so viel erstmal Positives gehört hatte aus meinem Umfeld, war ich dann doch irgendwie, habe ich gedacht, okay, was mag das sein? Ich hatte überhaupt gar keine Vorstellung von dem Film, worum es geht oder was es wird. Dass das eine, ja, schwule Liebesgeschichte wird mit tragischem Einschlag, fand ich manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, zu sehr on the nose. Das hätte man auch meiner Ansicht nach ein bisschen dezenter ausspielen können. Ich gehe mit vielen mit. Wo ich nicht ganz mitgehe, also ich gehe mit vielen mit, was ihr bereits schon gesagt habt, wo ich nicht so ganz mitgehe, ist das mit Mia Wasikowska. Denn gerade dieser Satz mit Psytrance, der wird ja quasi später noch mal anders aufgegriffen. Oder das wird ja noch mal ein Thema, dass sie etwas weiß, von dem er nicht denkt, dass sie es weiß. Insofern passt das für mich, weil die eigentliche Härte, die dieser Film für mich gehabt hat, ist eigentlich alles rund um Mia Wasikowska oder Wasikowska. Das fand ich ein bisschen schade, denn wie du halt auch recht hast, Tino, es ist halt ein bisschen unterentwickelt so. Also es ist halt wirklich nicht viel da. Ja, vielleicht hat es deswegen auf mich ein bisschen härter gewirkt als eben auf euch so, aber das fand ich halt auch ein bisschen schade. Ich gebe dir auch recht, eine der spannendsten Figuren wird zu früh aus dem Spiel genommen, weil, und das habe ich auch nicht ganz verstanden, der Film macht ja schon ein großes Fass auf zum Thema Religion. Und hier, muss ich sagen, wurde Potenzial verschwendet, wenn man sich dann auch das Umfeld der Figur anschaut. So, denn so viel kann man ja, glaube ich, mal schon mitgeben. Levitikus ist ein Buch aus dem Alten Testament. Und in diesem Buch geht's halt ja auch um die, also geht's unter anderem um Opferrituale und gewisse Zeremonien, wie sie ausgeführt werden, bla, 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 bla. Eine Menge drumherum. Aber es geht da halt auch um eben Geschlechtsverkehr und Unreinheit, Menstruation, Inzest und so weiter und so fort. Dass das alles strenge Sünden sind, ja, wie halt auch eben der Geschlechtsverkehr zwischen männlichen Beteiligten. Das ist da halt eben als große Sünde angeklagt, so. Und ich finde, da holt der Film oder beziehungsweise, ja, kastriert sich der Film im wahrsten Sinne des Wortes selbst, dass dieser spannende Aspekt aus eigenem Hause, so gesehen, dass der da halt so schnell verloren geht. Fand ich auch ein bisschen schade.
Und ja, es gibt ja die Mutter sagt ja einmal dieses, wir brauchen Angst, weil das ist, wie wir überleben. Und das fand ich interessant als Motiv, weil sie ja denken, sie machen das Richtige. Also das ist ja das Perfide an dieser Religion, dass die ja sich inzwischen eigentlich auch nicht mehr einreden können, dass sie wissen, dass sie das Richtige tun. Aber sie tut ja so, als ob es ein Schutz wäre für das Kind. Und dieser Schutz, dass sie versucht, das Richtige zu tun, dass das erst alles so in Gang setzt, fand ich auch irgendwie hart. Aber es fällt halt hinten runter. Also es ist dann so, es hat sich erledigt als Erzählstrang quasi. Genau. Also es ist so funktional dann ein bisschen. Deswegen meine ich auch das mit diesem Sidetrans, was kommt da? Man denkt so, hä, was soll das? Dann denkt man so, okay, vielleicht wird es nochmal aufgegriffen. Also es fallen viele so funktionale Sätze, auch wie der Horror recht funktional eingesetzt wird.
Also nochmal, wie gesagt, dass das mit dem Sidetrans nicht direkt nochmal aufgegriffen wird, das, wie gesagt, kann ich insofern verstehen, weil es einfach nur dafür stehen soll, die Mutter kriegt genau das von ihrem Sohn mit und er denkt sich so, hä, was will sie da jetzt? So. Aber das war für mich nur halt eben, dass die Mutter, und das ist ja gerade im Film öfter mal irgendwie, kann man ja den Anschein gewinnen, dass die Mutter gar nicht so viel von ihrem Sohn mitbekommt. Und das ist halt eben, und das meine ich halt, diese Scharfsinnigkeit, die sich hinter jede Menge, ja, vielleicht Gleichgültigkeit verbirgt, die taucht ja später dann nochmal auf und dementsprechend, das fand ich halt schon dann dahingehend stimmig eingeleitet mit eben dieser Psy-Trans-Sequenz oder Szene. So. Ein Aspekt, wie gesagt, ich finde es auch, also wie gesagt, gehe ich mit, finde ich schade, dass diese Figur da rausgenommen worden ist, weil sie diesem religiösen Aspekt dann nochmal irgendwie Facetten klaut. Was ich auch ein bisschen komisch finde, vieles an, ja, wie soll man sagen, an homoerotischer Zwischenmenschlichkeit hier in diesem Film wird eingeleitet oder begleitet oder immer wieder in Verbindung gesetzt mit Gewalt. Und ich habe mich gefragt, was die Regisseurin da irgendwie bezwecken möchte mit, beziehungsweise was das für eine Bedeutung hat, weil das kommt dann
her. Der irgendwann ist ein Regisseur, oder?
Ist ein Regisseur?
Ja, Adrian Chiarella.
Okay. Ist ein Mann. Entschuldigung. Was damit bezeckt werden soll, weil das fühlt sich dann auch so ein bisschen, es ist zwar da, aber ja, es ist so, weiß ich nicht, dann wird nicht mehr so wirklich viel mitgemacht, so. Und ich, also klar, wenn es nur dafür da war, damit ich drauf rumdenke, okay, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass junge Männer sich nur über eine Rangelei irgendwie Zärtlichkeit zuführen können. So, also es wird doch auch genug Männer geben, die sich schon irgendwie auf derselben Welle oder beziehungsweise einen Vibe spüren und sich dann auch ohne diese Form von Gewalt und Ablehnung erstmal oder dieses Männlichkeitsbild, was da unbedingt aufrechterhalten werden soll, dass die so irgendwie zärtlich zueinander sein können. Also ich meine, ja, ich frag mich, welcher Punkt damit gesetzt werden soll. Mir ist es halt aufgefallen, aber ich finde, es wird nicht so weiter ausgearbeitet.
Ich habe das so gelesen, dass sie halt, da sie es ja schon immer unterdrücken mussten, dass quasi diese Möglichkeit, so auch, gerade wenn sie dann noch irgendwie auf einer Wiese draußen sind, also quasi noch öffentlich einsehbar, dass das so ein bisschen der Ersatz ist. So sich rangeln und ein bisschen prügeln und schubsen ist halt okay. Das würde halt unter normales Verhalten durchgehen. Und daraus wird dann ja immer dann quasi mehr. Also dann, wenn es dann irgendwie ein bisschen intimer wird oder wenn sie dann irgendwie scheinbar nicht mehr unter öffentlichen Augen sind. Aber so habe ich es zumindest verstanden, dass das immer so ein bisschen der Schutzmechanismus ist, so, dass man kann sich berühren, aber ohne, dass es halt weird wird, in Anführungszeichen wirkt nach außen für dritte Augen. Und dass sie das so gelernt haben, dass sie das halt damit copen müssen, quasi.
Ja, sie werden ja eben, also Homophobie ja schon vorher im Umfeld gesehen haben. Sie wissen ja, dass sie Zärtlichkeit nicht direkt ausdrücken können. Also Raufen ist ja gesellschaftlich erlaubte Ersatzsprache für Intimität. Und dann, da kannst du halt jemanden anfassen und dass es wie Aggressivität wirkt, ist ja eher wie so ein Alibi. Weißt du, so irgendwie dieses, gibt ja auch dieses, nicht schwul, wenn du die Leute hinterher verprügelst, als schlechten Gag. Aber du kannst dich den Menschen ja so nähern und du kannst immer noch so, das ist ja nur Rangelei, also kannst immer noch so zurückziehen quasi. Ja, also ein bisschen dieses, was ich lieb, das neckt sich, weil du kannst körperliche Nähe für dich erfahren, ohne sie wirklich benennen zu müssen. Man kann immer sagen, ja, war doch nur Spaß.
Naja, aber ich bin bei Daniel, das wird halt auch wieder nicht weiter auserzählt. Das ist halt als gegeben genommen.
Ich finde schon, dass die Figur, die am ehesten das mit richtiger Gewalt umsetzt oder am gewaltvollsten vorgeht, dann ja auch aus dem Film rausgenommen wird. Was ich auch als Schwachstelle empfinde, aber ich finde schon, dass der Film sich mit dieser Gewalt beziehungsweise diesem Begehren erstmal durch Gewalt einleiten. Weil wenn du jemanden bewusst zärtlich berührst, ja gleich ein Geständnis. Also diesen Mut musst du ja auch erstmal aufbringen.
Ja, aber also, ey, ist nur mein Eindruck, ne? Ist nur meine Wahrnehmung.
Ja, ja, klar.
Aber ich fand jetzt halt nicht, dass Nein, die eine Hauptfigur, dass der so ein bulliger Typ ist, so. Bei der anderen Figur, da kann ich es verstehen, warum der halt, der wird von Anfang an aggressiv gezeichnet, so, ja. Da kann ich verstehen, dass der quasi eine Art Schutzwall aufgebaut hat und sich da gar nicht irgendwie zerbrechlich oder zärtlich oder irgendwie sensibel in irgendeiner Form geben möchte. Das ist für mich vollkommen klar. Aber sowohl Nein, der mir eingeführt wird, als eben, naja, eher schüchterner, eher, wie soll man sagen, eher zarter Charakter und dann halt auch Ryan, der schon ein bisschen aufgeklärt erscheint, weil er ist ja neu in die Stadt gezogen, so wie ich es verstanden habe. Der scheint ja schon sehr bewusst in dem Thema zu sein. Also dementsprechend habe ich das nicht so ganz nachvollziehen können. Wie gesagt, bei dem anderen okay, aber naja, bei der Hauptbeziehung weiß ich nicht. Fand ich das alles irgendwie ein bisschen zu unerklärt.
Kann vielleicht auch sein, dass der Film da so diese spätere Bedrohung, also Begehren und Bedrohen miteinander verschränken will. Weil später ist ja dann quasi, wenn das in Gänsefüßchen Monster kommt, ist ja auch nur Zärtlichkeit oder Gewalt. Also es gibt ja nichts dazwischen und man weiß nicht genau, worauf man sich einlässt, dass bevor quasi die Horrorelemente reinkommen, schon so Kontrollverlust, Schmerz, potenzielle Gewalt schon mal etabliert werden sollen, weil ich fand auch zu Beginn, wenn man gar nicht weiß, worum es geht, wirken die ersten 5 bis 6 Minuten auch so, als ob das hier stark um Bullying gehen würde. Als wie der blonde Junge eingeführt wird, das hätte auch stark darauf hinauslaufen können, als versuchen, dieses schwere Eisenstück da so hochzuheben, dass das schon so einläuten soll, dass die jetzt irgendwie in so einen Streit reinkommen, weil er dieses Bullying sich nicht mehr gefallen lässt, ihn damit erschlägt und dann wird so eine, wie dieser Super Dark Times irgendwie auf einmal eher so eine Krimi-Story. Also ich fand schon auch am Anfang, da war schon so eine latent aggressive Stimmung drin, aber nicht, wo ich gedacht hätte, hier ist eine Anziehung da.
Ja, aber dann greifst du es halt nochmal auf, weil in Anführungszeichen Horrormomenten, ja, ist das auch wieder immer ein Thema. Da ist erst Zärtlichkeit oder Lust oder Sex und ich meine, die Figuren handeln da ja wirklich in der Absicht, sie machen etwas Verbotenes, bewusst Verbotenes oder beziehungsweise etwas, was gegen die allgemeinen Wertvorstellungen verstößt, dieses Ortes so. Und das geht dann direkt im Anschluss über in Gewalt. So. Und
ja, ich
also glaub, dafür, dass der Film halt so oft das ineinander in Bezug zueinander setzt, finde ich, kommt am Ende ein bisschen wie bei vielen Punkten in diesem Film zu wenig rum.
Ja, ich glaube, da ist halt die Message, dass es halt als Rauferei beginnt, weil Zärtlichkeit müsstest du erklären, aber Gewalt unter Männern ist völlig normal. Also ich könnte ja auch jederzeit mit euch eine Rauferei anfangen oder versuchen, jemanden von euch in den Schwitzkasten zu nehmen, aber wenn ich von jemandem von euch die Hand 5 Sekunden zu lange beim Händeschütteln festhalte, wirkt es ja gleich awkward.
Ach,
ja. Also das ist ja ein Nein, aber weißt, worauf ich hinaus will? Das ist ja ein großes Problem so in dieser westlich kodierten Welt, dass halt alles, was wie eine zärtliche Berührung zwischen Männern aussieht, automatisch mehr bedeuten muss oder sexuelles Bedürfnis oder so darstellt. Aber wenn man sich so komisch rangelt oder den anderen von hinten anspringt und sich so auf den Rücken setzt und versucht, ihn niederzuringen, ja, Boys halt. Also wo gar nichts drin ist, obwohl man da irgendwie denken muss, wirkt irgendwie körperlicher als so eine Berührung. Aber ich mutmaße also oder hoffe, dass der Film das halt zeigen will, dass Intimität, Zärtlichkeit bei Männern immer erklärungsbedürftig wirkt, Gewalt aber völlig normal wirkt und man sich darüber dann ja auch annähern kann.
Also ich sag mal
so. So ein bisschen vielleicht dieses, was ich lieb, das neckt sich.
Ja.
Wo man immer noch sagen kann.
Aber man kann jetzt auch sagen, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, ne? Also.
Ja.
Also, weiß ich nicht.
Ja, aber ich wüsste, also wenn ich jetzt 16 wäre und, also da wusste man ja auch unabhängig von der eigenen sexuellen Orientierung nicht, wie man irgendwas äußern soll. Das hat man ja immer in irgendwelche Gags oder so verpackt.
Das verstehe ich schon. Ich verstehe auch, dass wir hier in einer Art, sag ich mal, noch mal eher eingeschlossenem Umfeld sind. Ich meine, das ist so ein kleines Kaff, alles streng religiös so. Das ist schon irgendwo ein bisschen hermetisch, sag ich mal, alles abgeriegelt. Mhm. Da kann ich auch verstehen, dass das natürlich mit einem so religiösen Background, dass man sich da auch nicht unbedingt sofort traut oder keine aktive Queer-Szene da wahrscheinlich in dem Ort hat. So, ne? Aber Naja, ich, wie gesagt, er macht ja ein paar gute Beobachtungen. Ich finde halt eigentlich, der gesamte Drama-Part, der ist eigentlich, ja, gut in diesem Film. Also ich bin mit diesen beiden Jungs mitgegangen. Ich bin mit der, ja, tragischen Situation da mitgegangen. Ich fand halt in Ansätzen die Mutter heftig. Es gibt ein paar, und da muss man aber auch leider sagen, es gibt ein paar Gewaltszenen, leider die alle an einer Hand abzählbar. Die fand ich auch gut umgesetzt, so. Ja. Ich muss nur sagen, der Horror hat spätestens dann für mich nicht mehr funktioniert, als, sag ich mal, ein bisschen klar wurde oder sich herauskristallisiert hatte, auch anhand anderer Erfahrungen, worum es ja eigentlich geht, weil zum einen dadurch zu stark auf einen anderen Film referenziert wird, der es meiner Ansicht nach in allen Belangen besser macht. Und B, die Figuren im Film zu einer doch meiner Ansicht nach plausiblen Schlussfolgerung nicht kommen. Und das fand ich ein bisschen schade, weil meiner Ansicht nach hätte der Film sogar noch früher enden können, wenn sie gesagt hätten, alles klar, let's stick together.
Ja gut, das ist ja leider bei vielen Horrorfilmen, dass sie früher enden können, wenn die Leute sich nicht so denken würden, oh, hier ist was ganz, ganz Schlimmes, lass mal auf keinen Fall zusammenhalten.
Ja.
Das passiert ja auch. Ich finde auch, er hat nicht so wirklich einen richtigen dritten Akt. Und dieses, wer ist es denn jetzt? Nur erschöpft sich leider auch schnell. Also ich finde, dieses Identitätsmisstrauen, was er ja irgendwie auch ein bisschen von The Thing übernommen hat. Und der Regisseur geht ja auch sehr freimütig mit seinen Vorbildern. Oh, mit Follows wird ja dann häufig genannt, weil es der bekannteste Film ist. Aber es gibt ja auch diese Verbindung aus Begehren und Eifersucht, die das Ganze ja am Anfang eigentlich einleitet, beziehungsweise diese Tragödie einleitet, das ist ja eher so ein Motiv aus Onibaba und ein bisschen so Let's Right One In steckt ja auch drin. Also ich finde schon, dass diese ganzen Vorbilder schön umgesetzt werden. Der Regisseur sagt doch nicht, nee, ich habe das alles mir komplett selbst ausgedacht, ein komplett uniques Wert, sondern er sagt, ja, ich habe schon da so Vorbilder gehabt und halt meinen eigenen Spin draufgebracht. Und deswegen mag ich eigentlich auch, dass der Film so unsubtil ist, weil er mit den Themen halt aufrichtig umgeht. Also es wirkt ja auch selten kitschig. Also man denkt nie, dass der Film in Kitsch abrutscht. Selbst das Ende, was kitschig hätte sein können mit diesem Frank Ocean Song noch, aber der passt ja auch super dazu. Also auch mit der textlichen Aussage. Auch das ist toll. Also als Drama funktioniert das super. Als Coming-of-Age-Geschichte dann ja auch. Als queere Liebesgeschichte. Und der Horror ist halt ein bisschen so ein, ja, fast wie Verpackungsmaterial oder um halt Sachen, die ein Gänsefüßchen richtiges Drama nicht erzählen könnte, so eins zu eins, weil natürlich soll hier schon diese Homophobie als reale Gefahr, die Menschen tötet, gezeigt werden. Und was ich auch mochte, ist, dass man ja quasi immer unter Menschen sein muss, weil wenn du isoliert bist, stirbst du. Und dass Isolation tötet, finde ich halt auch schön umgesetzt. Also er ist schon als Allegorie, ist das alles toll. Aber der Shock-Value geht natürlich ein bisschen verloren. Also es ist kein Horrorfilm zum Gruseln, sondern Horrorfilm hier als Mittel zum Zweck.
Und vor allem ist es für mich auch so gewesen, dass dann wirklich auch der Drama-Part und halt zu sehen, wie die Gemeinde, aber vor allem auch eben Familie, ne, nicht nur Mia Wasikowska, sondern auch die anderen Familien, wie die teilweise reagieren, handeln, was die umsetzen lassen, alles nur für den Glauben, um in der Hoffnung, man kann ja schwul sein, quasi austreiben aus jemandem. Das war alles viel schockierender als alles, was der echte Horror gemacht hat. Ja, und das ist halt immer ein Problem. Und deswegen, und sowas sagen wir ja, glaube ich, hier wirklich sehr selten, aber letztendlich hätte ich wirklich gesagt, ey, jetzt hätte das lieber ein wirklich impactvolles Drama sein können am Ende. Vielleicht hätte mein Horror gar nicht dann so in der Form, wie er hier ist, dann gebraucht.
Ja, oder halt eine Miniserie, weil ich finde schon diese Figur, wo wir alle gesagt haben, schade, dass die so schnell verschwindet, die mit einer eigenen Folge, dass man so die nachvollziehen kann, weil so denkt man ja so, schon ein Arschloch, aber der ist nicht Arschloch, weil er ein Arschloch ist, sondern er ist halt auch von der Gesellschaft, nee, der da lebt, zum Arschloch gemacht worden. Ja. Aber man hat halt gar keine Zeit, da so tieferes Verständnis zu entwickeln, sondern man muss sich das dann halt so hindenken, weil man weiß, woher die Person kommt, was ihre Bedürfnisse sind. Und das fand ich ein bisschen schade und
ja, als,
ich würde, ja, sag du erstmal, sorry.
Ja, ich würde sagen, als Serie hättest du dann wirklich so ein, sag ich mal, so ein Horror-Heated Rivalry machen können. Ja. Und ich bin ganz bei dir. Und das ist halt wirklich auch, das ist auch was, was wir selten sagen. Der ist wirklich zu kurz. Als da plötzlich der Abspann, ich war so, hä? Was? Das war's jetzt? Also, das habe ich ja auch selten, aber ich glaube, dem hätten wirklich 10, 20 Minuten mehr echt besser getan, auch von der Auserzählung her, ja.
Ich möchte an der Stelle nochmal, weil ich den vor ein paar Monaten gesehen habe und ich weiß leider immer noch nicht so genau, was ich von halten soll, weil ich muss natürlich immer dazu sagen, ich beurteile das ja aus der Perspektive von einer nicht-queeren Person, deswegen können mir Metaphern gefallen, wo aber queere Personen denken, das geht nicht oder das ist zu plump oder das ist auch irgendwie stereotyp oder verletzend. Aber bei Ganymede geht's halt auch um Konversionstherapie und da ist die Hauptfigur auch queer, traut sich aber nicht ein Coming-out zu haben, entwickelt dann Selbsthass und dieser Selbsthass wird zu einem Monster. Und das ist also quasi so fast der Gegenentwurf ein bisschen zu Leviticus und ich finde auch, dass der Film ein paar Schwächen hat, aber dieses Grundmotiv, dass du dich selbst so sehr hasst, dass dieser Hass zu einem Monster wird, gegen das du dann kämpfen musst, also um quasi deinen Selbsthass zu besiegen, ist auch stark. Und ich fand den auch ähnlich unangenehm, wie so das dargestellt wurde, wie die Familie einen im Stich lässt, wie religiöser Zwang noch so existiert, weil am Anfang wird halt auch versucht, dem Jungen im Gänsefüßchen zu helfen mit dieser Konversionstherapie, wodurch ja alles erst so in Gang gesetzt wird. Und auf Letterboxd hat er viele Einsen und viele Fünfen, deswegen scheint er auch in der Community sehr umstritten zu sein. Ich fand den schon gut, aber ich kann auch viele von den Ein-Sterne-Kritiken nachvollziehen, weil diese Metapher vom Homosexualität ist ein Monster, empfinde ich nicht so, dass der Film das mit seiner Aussage treffen will, aber ich kann nachvollziehen, wenn man es so empfindet, weil Ganymede, Ganymede. Wahrscheinlich so ein typischer 2,7-Film.
Ah, 2,8.
Ja, 2,8, ja. Und den fand ich auch ja sehenswert, beziehungsweise auch, wie wir jetzt auch bei Leviticus gerade merken, diskussionswert.
Ja, ich meine, ey, für einen 88-Minuten-Film haben wir schon fast die Hälfte darüber geredet.
Ja. Hey, wie gesagt, es ist wirklich überhaupt kein schlechter Film. Ich fand den solide, aber ich finde, er hat viel Potenzial verschwendet. Der hat wirklich an vielen Ecken Potenzial liegen lassen, dass alles vorhanden war. Und das ist ja auch was man eben auf jeden Fall zurechnen muss. War ja übrigens auch kurz noch eine Frage an euch. Wart ihr auch so irritiert, dass Mia Wasikowska plötzlich eine Mutter spielt? Ich habe irgendwie mitbekommen, dass die jetzt schon im Ich spiele eine Mutter-Alter so, ist, aber ja.
Ich habe sie auch schon länger nicht mehr gesehen gehabt. Deswegen, ich war auch ein bisschen überrascht, dass die Zeit dann doch so vorangeschritten ist.
War die nicht noch gerade erst Alice im Wunderland? Aber nee, ist schon ein bisschen her. Aber den letzten Film, den ich mit ihr gesehen habe, war, naja gut, Devil All the Time und sonst Piercing, ja.
Nee, ich habe ja vor ein paar Wochen dieses Killing at Paris Station geguckt, diese Okkult-Horror-Film-Miniserie aus Australien, wo sie auch mitspielt, hat sie auch ein Kind. Und ah, okay. Da war ich dann auch so, wo ich auch so dachte, okay, sie ist also taffe Ermittlerin, die in irgendwelchen kruden Horror Szenarien ermittelt und redet alle 15 Minuten über Funkgerät mit ihrer Tochter und sagt ihr, was so zu tun ist.
Ich habe von der nur gelesen. Kann die was?
Ja, also schon. Also ist sehr grotesk, hat viele von diesen pulpy Twists, aber für mich hat es gut funktioniert, weil die Atmosphäre war halt gut. Also es beginnt sehr True Detective-mäßig, wird dann irgendwann eher so eine Ryan Murphy-Serie. Also damit mit diesem tonalen Shift muss man ein bisschen klarkommen. Und nicht zu viel in der Frage, aber ich mochte diese Atmo. Weil man das halt selten, also es ist so, Wolf Creek funktioniert ja auch besser, weil es ein Australien spielt, als wenn das jetzt der 7. Wrong Turn Teil wäre, wo man bei Wolf Creek dann auch gesagt hat, ey, immer irgendein Typ im Wald, aber durch dieses Australien Setting hatte das schon was.
Okay.
Ja, also das war schon guter Watch, aber empfehlen.
Aber ja, auf jeden Fall habe ich das irgendwie völlig falsch erwischt, als ich sie gesehen habe. Dachte mir so, ach, sie ist die Mutter.
Tja, ja. Wir werden alle älter.
Scheiße.
Ja, scheiße.
Ja, The Devil All the Time, das war auch der sehr jüngste Film von ihr, den ich gesehen habe.
Ja, weiß man auch nicht, was da passiert ist. Also auch, dass sie in der australischen Serie jetzt mitspielt, das ist jetzt auch nicht so.
Naja, also, aber lebt
der Karriereverlauf?
Ich meine, wenn sie in Australien lebt, ist doch cool, dann muss sie nicht so weit weg.
Ja, klar, aber dafür, dass sie mal als einer der größten kommenden Filmstars gehandelt wurde.
Tja, dann hätte sie nicht in sowas wie Crimson Peak mitspielen dürfen.
Ja, stimmt, bei Club Zero hat sie ja auch mitgespielt. Das ist ja der letzte Film mit ihr gewesen. Ja, Bergman Island, ja.
Piercing. Ja, Bergman Island wollte ich eigentlich ja auch gucken.
Ja, ja, also ich glaube, also die Rollenauswahl weiterhin super, aber nach Crimson Peak waren da jetzt nicht mehr so viele potenzielle
Blockbuster dabei. War kein Peak dabei. Ja. Übrigens, die Letterboxd-Reviews zu Leviticus schreiben sich auch von alleine, ne? Die Einzeiler.
Ja.
Haunted Rivalry fand ich schon sehr, sehr gut. Und Call Me By Your Name, wegen dem Hauptdarsteller, Hauptfigur. Ja. Ja. Naja. Jedenfalls. Ja,
das gefällt dir doch. Paris, popular review zu The Killings at Paris Station. True Detective gone full Lovecraft.
Naja, hab ich immer auch schon gesehen. Ja, ja. Und irgendwas mit Event Horizon coded, habe ich auch gesehen.
Ja, das, also man darf es nicht zu sehr, aber ich verstehe, was gemeint ist.
Okay.
Also. Ja,
Guck ich mal rein. Und ihr könnt auf jeden Fall Leviticus auf dem FFF reingucken. Wie gesagt, ich glaube, keiner von uns würde euch abraten.
Nee, auf jeden Fall rein da.
Nur, ja, bisschen. Ja, lasst euch nicht so hypen, vielleicht.
Ja, genau.
Wie ich.
Richtige Erwartungshaltung. Lasst euch nicht so
hypen. Genau, richtige Erwartungshaltung. Es ist nicht The Next Obsession und so, aber es ist ein guter Film. So.
Erwartungsmanagement ist alles. Das gilt auch für den nächsten Film.
Auch. Das stimmt. Besser geht's nicht.
Beziehungsweise, es gehen halt einfach noch eine ganze Ecke stumpfer und einfacher. Diese Woche im Kino startet Eli Roth Ice Cream Man. Ja, was kann man zu diesem Film sagen?
Also ich nichts, ich habe ihn nämlich noch nicht gesehen, deswegen wird das jetzt ein Zwiegespräch von euch beiden. Ich frage aber, ich mache gerade, Achtung, pass auf, jetzt kommt richtiger Engagement-Bait. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure persönliche Lieblingseissorte ist. Denn die würde mich bei euch beiden auch interessieren.
Ja, sehr gut. Kann ich dir gleich sagen, nachdem ich die Inhaltsangabe vorgelesen habe, die auch wirklich schnell geht.
Ja,
ein charismatischer Eisverkäufer verteilt süße Leckereien an die Kinder mit verheerenden Folgen. Unheimliche Vorfälle häufen sich und verderben den Bewohnern in der US-Kleinstadt Baleen Bay den idyllischen Sommer. Okay, das kann man eigentlich noch ein bisschen weiter ausschmücken. Also wir beginnen.
Warum gibt er denen denn kein Eis?
Bitte?
Dieses immer so Worte vermeiden. Der Eisverkäufer gibt denen süße Leckereien, soll ihnen doch einfach Eis geben.
naja, weil ich finde schon.
Ach so, ist es wirklich? Gibt's? Okay. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen.
Dann
spare ich mir meinen Spott.
Wir sind hier halt in Baleen Bay, schöner Sommertag, Wetter ist schön, auf der Wiese im Park, singen sie, tanzen sie, lachen sie, machen irgendwelche TikTok-Videos. Es gibt ein Baseballspiel und zur Freude aller taucht halt plötzlich der Ice Cream Man auf. Und es gibt nicht nur für das Gewinnerteam am Ende des Tages eine Menge, ja, Süßkram. Also das sind halt schon, das sind auch diese, wie soll man sagen, Oreo-Keksartigen Eisdinger, wenn du verstehst, was ich meine.
Mhm.
Und nicht nur im Hörnchen. Und ich weiß gar nicht, wie heißt denn der Hauptjunge? Ich habe den Namen schon wieder vergessen.
Der heißt.
Ja, ist egal. Auf jeden Fall, der darf halt.
Jared.
Jared darf kein Eis essen, weil er ist laktoseintolerant. Und dementsprechend wird er auch nicht zu einem wilden Monster in der Nacht, denn das werden alle Kinder, die Eis gegessen haben. Und dementsprechend werden Köpfe mit der Laubsäge abgesägt oder halt mit einem Eisschneider aufgeschnitten, um das Hirn mit einem Eislöffel rauszulöffeln und so weiter und so fort.
Ich konnte mit Jared auf jeden Fall krass relaten, weil ich bin ja auch laktoseintolerant. Und ich wäre auch verschont geblieben vom bösen Eismann. Intoleranzen heilen manchmal.
Ja, oder Milchprodukte sind tödlich, könnte man natürlich auch sagen.
Ja, aber was sagst du denn zu Ice Cream Man?
Ah, was sag ich zu
Ice Cream Man? Oder willst du erst Tinos Ragebait-Frage beantworten?
Ja, komm, erstmal die Ragebait-Frage.
Ja, komm, mach.
Wieso Ragebait? Engagementbait? Wir werden locker 11 Kommentare haben. Pass auf.
Es ist schon Ragebait, weil ich glaube, wenn man da was Falsches sagt, dann kommen gleich die Kommentare. Was? Wie kann man das denn mögen?
Ja, also Bananeneis ist natürlich dann Ragebait als Antwort.
Ach so, nee, mein Lieblingseis ist Zitroneneis.
Mein Lieblingseis ist, ich esse so selten Eis, aber.
Oha. Warum?
Stracciatella wahrscheinlich.
Okay. Naja, du also. Eis?
Naja, so A.
Das Laktoseintolerant, hat er doch gesagt.
Weil ich
ja, genau, man kann doch auch Sorbet essen.
Genau,
oder
Sorbet. Ja. Wenn dann meist Sorbet, okay. Dann gibt der meist dann auch eher sowas wie Mango und sowas.
Ja, oder einfach aktiv in den Schmerz reinatmen. Eine gute Kugel Schokoeis, da kann man doch mal 3-4 Stunden leiden.
Ja, naja, und da ich ja seit irgendwie 2,5 Jahren jetzt eine andere Condition habe, wo ich auf Ernährung krass achten muss und keinen Zucker essen darf, habe ich tatsächlich seit über zwei Jahren kein Eis mehr gegessen. Mm. Ja, deswegen, ich habe auch vergessen, wie Eis schmeckt.
Dann kriegt es natürlich gleich eine bittere Note.
Und wir haben vergessen, wie Brot schmeckt.
Ich mag auch Zitronen und After Eight am liebsten.
After Eight,
auch geil, auch geil. Ja. Ich bin aber auch noch so ein Sucker, muss ich echt schon sagen, so für, also im Sommer mag ich mehr so die fruchtigeren Sachen natürlich. Mhm. Himbeeren oder Kirsch mal oder so, Zitrone, irgendwas, was alles mit Zitrone ein bisschen sich zusammen ergänzt. Aber natürlich esse ich auch hin und wieder gerne mal irgendwas Milchhaltiges. Ich bin ein großer Sucker für alles mit Nüssen, so Walnusseis oder eben Nusseis, so, das finde ich schon
ziemlich gut. Okay. Ja, da finde ich auch geschmacklich gut, aber ich mag diese Konsistenz zwischen Lutschen und Kauen nicht, diese ständigen Wechsel, die man da im Mund vornehmen muss.
Nee, ich halte da wie Remy von Ratatouille, ich mag die Geschmacksexplosionen im Mund. So, okay, aber mag ich auch Ice Cream Man.
Und gibt es da auch eine Geschmacksexplosion?
Naja, eine Geschmacksexplosion vielleicht des schlechten Geschmacks, wenn man mal die ganzen Zeilen an Dialog oder eben One-Linern, die Eli Roth hier zusammengetextet hat, sich mal so ganz nüchtern betrachtet, da sind schon wieder ein paar Klopper dabei, wo ich gedacht habe, puh, Junge, das ist wirklich deine Weltanschauung oder glaubst du wirklich, das ist lustig? Weiß ich nicht, kann ich nicht für mich beantworten. Aber ja, und dann auch inszenatorisch wird dieser Mann einfach schlichtweg nicht besser. So viel kann ich auch festhalten. Das war schon teilweise so rein vom Schnitt her und Kameraführung gerade gegen Ende war das alles schon skurril anzuschauen. Inhaltlich, also die Geschichte an sich, wie sie halt entwickelt wird, eigentlich gar nicht so verkehrt, aber kommt irgendwie dann auch aus dem Nichts für 10 Minuten und dann ist auch der Film schon fast wieder vorbei. Dementsprechend, naja, ist da auch nicht so wirklich viel zu holen. Ich würde sagen, wenn man nicht mehr Ansprüche hat, als ich will hier schön viel Gemansche und Gesplatter sehen und das auch, so oft es geht, handgemacht, mit ein paar schönen Ideen und mit ein paar echt schönen, ja, vielleicht ekligen Darbietungen, dann ist man hier ganz gut aufgehoben. Für alles darüber hinaus sollte man eigentlich nicht unbedingt in diesen Film gehen, denn dahin gehend bietet er nicht allzu viel.
Siehst du ihn als so Potenzial, so eben dieses Mutproben-Kino?
Also, Jüngere,
so Terrifier-mäßig?
Nee, muss ich ehrlich sagen, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber als ich Terrifier 2 gesehen habe, da konnte ich schon verstehen, holy shit, das geht hier mal eine Spur weiter, das ist schon echt sick und deutlich eine andere Tonlage als irgendwie vergleichbare Fansblätter, wie jetzt, weiß ich nicht, Planet Terror oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht. Ich fand hier nicht wirklich viel schmerzhaft, obwohl es auch die eine oder andere schmerzhafte Szene gab, wo ich gesagt habe, ach du Scheiße. Aber das war alles eher auf so eine amüsierte Art und Weise und nicht auf eine wirklich ernsthaft angeekelte oder schockierte Art und Weise. Also ich fand den Splatter hier sehr gutierbar.
Ja, das finde ich auch tatsächlich. Geht mir genauso. Ich finde auch, dass das nicht ist, weil die Gesamttonalität zu drüber ist. Es ist zu albern. Es ist nicht. Es hat nie diesen Sadismus von einem Terrifier 2, den erreicht es nie oder will es auch gar nicht erreichen. Und ich finde auch teilweise, dass die Splatter-Szenen, auch wenn sie hart sind und gory und gut gemacht sind, dass sie auch manchmal nicht so den Impact haben. Zum Beispiel der allererste Kill im Film. Das ist der, den gab's auch schon im Trailer. Das ist der mit der Handsäge an dem Bett. Mhm. Der geht so unverblümt los, dass es gar kein Bild abgibt. Und wenn es dann losgeht, dann verstehst du, was ich meine? Kannst du das nachvollziehen?
Ja, du guckst es dir halt an. Aber
ja, genau. Aber es ist nicht so, dass es passiert einfach so schnell und ohne Bild ab der Szene, dass du so direkt drin bist und bist so, ah ja, okay, es scheint loszugehen. Also, es war gar nicht so irgendwie der erste Schock, der erstmal sitzt, so, oh krass, sondern es war einfach so, ah ja, es geht's los, auf geht's. Bisschen Gore.
Ja, also, mal gucken, ob ich damit treffe, was du meinst. Ich finde, das Problem haben ja schon andere Eli Roth-Filme gehabt, wo man immer das Gefühl hatte, Eli Roth möchte das gerne zelebrieren wie Italiener, aber er kriegt's nicht hin. Mhm. Also, Beispiel Green Inferno, zum Beispiel. Mhm. So, da geht die eine, sag ich mal, Ausweidungsszene ja auch schon ein bisschen länger. Aber ja, er ergötzt sich nicht so in einer bedenklichen Art und Weise daran, wie es halt die Italiener teilweise gemacht haben. Und wirkt eher so ein bisschen, ja komm, ich mach das jetzt schnell runter, dann ist es durch, aber keiner kann mir vorwerfen, ich wäre nicht hart.
Ja, genau. Ja, das trifft's ganz gut. Das trifft's ganz gut. Es ist irgendwie fehlt dann der Punch, irgendwie fehlt der Build-up, irgendwie fehlt genau das handwerkliche Können, um es dann auch nicht nur gut aussehen zu lassen vom Effekt her, das tun sie trotzdem, das handwerkliche ist gut in dem Film, von der Effektarbeit. Genau, aber ihm fehlt einfach visuell, erzähltechnisch, fehlt ihm einfach irgendwie das Händchen, das Ganze auch wirklich irgendwie, dass sie das irgendwie krass in die Fresse haut. Und das läuft durch den ganzen Film so ab, finde ich. Und deswegen sehe ich genauso, da ist ordentlich Gekröse drin, da ist ordentlich Gemansche drin, da fliegen Köpfe durch die Gegend, da wird mit Gedärmen Seilspringen gespielt, da werden Augen durchbohrt, Köpfe abgesägt, Leute bitte durchgehackt, es ist alles drin, komplett. Und natürlich kommt die Härte dann dadurch zustande, dass das Ganze von Kindern ausgeführt wird. Das macht es natürlich noch mal auf einer höheren Ebene irgendwie, es fühlt sich falsch an. Aber trotzdem irgendwie finde ich irgendwie nie genau, dass es irgendwie so ein Level erreicht von, wo du denkst, so, boah, ist das jetzt krass. Sondern es ist so, es ist zu lustig, es ist zu albern, es ist zu knallig bunt irgendwie und wie gesagt, auch inszenatorisch gesehen. Ich habe direkt an dem Film gesagt, das ist 2001 Maniacs mit Kindern. So, es ist ein, und da ist er nie weg von gekommen. Es ist dieses, es hat auch keinen Impact. Das ist alles zu schrullig und zu albern. So, und ansonsten bin ich bei dir. Ich finde auch, die Geschichte kannst du machen. Die wird nur dann irgendwann im letzten Drittel, nimmt die halt einmal eine Abzweigung und geht dann nur noch Kuckuck. Und ich finde auch bemerkenswert am Film, dass es sich dazu entscheidet, dass Kinder trotzdem die Hauptrolle sind. Also unsere Protagonistengruppe sind ja trotzdem Kids plus eine Jugendliche. Finde ich halt in so einem Film, der ganz klar natürlich nur Erwachsene abholen kann, weil Altersfreigabe, finde ich ja immer gewagt. Aber gut, ich meine, wir haben ja genug Beispiele, wo es auch funktioniert, also auch da geschenkt. Und ja, wie gesagt, handwerklich inszenatorisch hat das Ganze eben viele, viele Schlenker irgendwo. Du merkst so, ja, okay, er kann es halt einfach nicht so richtig so. Was ich mal zugute heiße, und das ist mir halt aufgefallen, ich bin dankbar, dass der Film mal wieder Mut zur Farbe hat. Was zum Thema dieses ganze knallige Eisverkäufer-Ding irgendwie passt. Und es ist endlich mal wieder ein Film, der sich nicht in braun, schwarz, grautönen ergeht, so wie gerade irgendwie 90% aller Filme, die rauskommen, sondern dass der diese geile, pastellige Farbpalette hat. Das passt, finde ich, sehr, sehr gut. Und das ist mir positiv aufgefallen die ganze Zeit. Das macht Spaß. Es passt auch so zum Feeling des Films. Ja, das hat mir gut gefallen. Aber ja, es ist wirklich, man muss seine stumpfsten Ansprüche irgendwie befriedigen wollen und dafür ist das ein Film.
Also,
und auch nur dafür.
Und vielleicht auch nochmal, um es zu verdeutlichen, was André eben versucht hatte zu erklären anhand der Trailer-Szene mit dem Absägen. Es gibt in diesem Film eine Hommage an einen berühmten Hitchcock-Film, der hier quasi das, was Hitchcock macht, mit Kindern oder durch die Kinder ersetzt. Oder die Kinder ersetzen halt das, was Hitchcock macht. Und da siehst du es halt wirklich ganz, ganz famos, wie viele Welten da Unterschiede in der Inszenierung liegen, so, ja, weil Hitchcock halt das Ganze über Minuten aufbaut und irgendwie genau weiß, wann er welches Bild irgendwie zeigen muss. Und Eli Roth denkt halt, okay, es reicht diese 2, 3 Bilder und dann sind wir schon geht schon wieder heiter weiter so, ja. Also das ist so nett. Schön, dass er auch so schöne Filme oder dass er diese ganzen guten Filme zu schätzen weiß, aber naja, er ist halt wirklich weit davon entfernt, was zum Beispiel auch im Finale sich dann halt dadurch abzeichnet, dass Leute halt wirklich in der ein und selben Location sind und man sich halt fragt, aber warum wirkt es so, als würden die 50 Meter auseinanderstehen, obwohl die eigentlich direkt beieinander sind, so, ja. Also das sind so einfach so kleinere Dinge, die wirken sehr oft in diesem Film und machen den Film dann halt ein bisschen billiger, als es die Effekte eigentlich hergeben. So.
Exakt das. Und das ist wieder, der Film belegt auch wieder das, was ich immer sage. Ich glaube, Eli Roth, dass er ein krasser Horrorfan ist und auch ein Nerd und da alles und vieles kennt.
Und das liebt, das wirklich liebt.
Das kaufe ich ihm absolut ab, aber er kann es halt selber nicht so gut. Er ist einfach kein guter Regisseur und das ändert sich auch leider hier nicht. Und deswegen, ja, ich hatte mit dem auf meiner grundbefriedigenden Gorbauern Phase, hatte ich mit dem eine unterhaltsame, knackige, kurze, 86-minütige Zeit. Ich sag nicht, dass ich mich gelangweilt habe oder so. Ich habe genau das bekommen, was ich quasi erwartet habe. Aber auch wirklich halt echt nur das. So, wenn man Bock auf Gemansche hat, wenn man mal wieder einfach, wenn man eben dankbar ist, wenn so Gesplatter auch mal im Kino läuft, kann man reingehen. Aber auch wirklich nur das erwarten. Nicht eine Spur mehr.
So. Besser oder schlechter als Thanksgiving?
Oh, ich fand Thanksgiving einen Tacken besser, weil der halt irgendwie noch so ein paar ätzende Aussagen zum Zustand Amerikas nochmal getroffen hat. Hier muss ich sagen, lassen Figuren Sätze ab, wo ich mich gefragt habe, huiuiui, wessen Ansichten soll denn hier bitte repräsentiert werden? So, also das war irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das fand ich teilweise hier nicht so passend, nicht so. Also man hätte so viele schöne Dinge machen können. Ich muss auch sagen, der Ice Cream Man selbst, der ist gar nicht so ein aktiver Part in diesem ganzen Film. Also auch der wäre ja quasi eine Einladung für One-Liner gewesen. Man denke nur an Mr. Freeze, also Arnold Schwarzenegger in Batman und Robin zurück so. Ne? Also was hätte der alles irgendwie von sich geben können? Aber der wird von Eli Roth sehr zurückgehalten. Was irgendwie ein bisschen schade ist, weil, naja, ich sag mal so, der gesamte Cast zeichnet sich nicht unbedingt durch eine große Menge an Talent aus oder Können aus. So. Also das sind schon, ich weiß nicht, das sind schon alles eher Darsteller aus der vielleicht zweiten bis vierten, fünften Reihe. Und selbst Kinderdarsteller sind hier teilweise, man muss es einfach sagen, nicht gut. Und bei denen können sie wenigstens sagen, wenn sie authentisch wären, ja gut, dann sind die halt authentisch. Aber hier, muss ich sagen, waren ein paar, denen werden dann auch wieder Sätze in den Mund gelegt. Ja, ey, das wirkt off. Das wirkt einfach off.
Das sagt halt kein Kind so.
Und beziehungsweise so verhält sich dann auch kein Kind. Und wenn du halt ein Kind dazu bringst, sich so zu verhalten mit den Sachen, die es dann sagen soll, ja, dann bin ich wieder bei, muss ich sagen, bei so Leuten wie McG, ja, und seinem Babysitter. Ich weiß nicht, hier gibt's irgendeine Unterhaltung. André, kannst du dich daran noch erinnern? Da unterhalten sie sich über irgendeine Filmreihe oder irgendeinen Film, wo ich mir auch gedacht habe, oh, halt die Fresse, das hast du niemals geguckt. Ich glaube, es geht um Werner Herzog oder wieder sowas oder irgendwie sowas so, ja, wo ich mir denke, ey, das.
Ach so, ja. Ich komme gerade nicht drauf, aber irgend sowas
ja.
Weirdes, ja.
Aber wo ich mir gedacht habe, Alter, das sind Teenager, ja, in irgendeiner Kleinstadt in Amerika, klar reden die jetzt. Aber es ist noch was irgendwas Exklusiveres oder Exquisiteres als Herzog. So.
Nee, was anderes, ich weiß es aber auch nicht mehr. Nee, war es nicht das siebte Siegel oder so?
Irgendwie, ich weiß es nicht. Bergmann von. Persona, kann es sein? Persona,
ja, irgendwie sowas.
Ich weiß nicht, aber irgend so ein Quatsch, wo ich mir so denke, ey, Alter, ja, wir wissen, du hast Filme gesehen und du guckst auch normale oder anspruchsvolle Filme so. Aber nee, das passt hier einfach nicht. Das wirkt immer so, haha, guck mal, ich bin so klug, ich bin so smart.
Ja.
Nee.
Von daher, nee, also Thanksgiving ist auf jeden Fall der rundere Gesamtfilm, weil der einfach ein Gesamtkonzept hat, eine Idee, da noch ein bisschen mehr hintersteckt. Genau, finde ich auch. Das hier ist wirklich so runtergebrochen, halt wirklich nur diese Gorbauernbefriedigung.
Was ja auch okay ist, kann man ja auch machen.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, es ist halt wirklich nicht mehr, nicht ein Fünkchen. Von daher, ja. Auf 86 Minuten genau das Richtige, also genau richtige Laufzeit. Hier passt die Laufzeit, ja. Bei Leviticus war es zu knapp, hier passt es genau. bist dann auch durch und bist so, ja, okay, passt, reicht. Aber es ist halt als Gesamtfilm gesehen. Es ist nicht filmisch genug.
Da und wenn ihr noch
schon in seiner Gänze stärker.
Und wenn ihr noch einen kleinen Zusatzgag braucht, dann bleibt noch nach dem Abspann kurz sitzen. Da gibt's noch mal eine Szene.
Ja, genau. Und es gibt ein Cameo. Naja, ob das witzig war, aber.
Ja. Aber nicht, also ist jetzt nicht, für mich nicht die Mutprobe und auch nicht die Herausforderung, die ein Terrifier zum Beispiel war.
Nee. Wäre aber auch ein witziger FFF-Eröffnungsfilm als Crowdpleaser.
Also ja, der auf dem FFF, glaube ich auch.
Auf dem Festival wäre er gut aufgehoben, auf jeden Fall.
Ja. Da wird er schon ein bisschen Bass machen, so. Gut. Aber ich habe ein paar Fragen auch, die mich interessieren. Deswegen bleibt bitte dran. Es sei denn, Tino, willst du noch was wissen?
Nee, ich glaube, ich gucke ihn, aber ich erwarte von Eli Ross genau nichts. Und wenn ich mehr bekomme als das, bin ich schon halbwegs happy. Und ich meine, der Trailer, also immerhin wird er ja nicht, immerhin ist es keine Mogelpackung, weil dieser Red Band Trailer sah schon ziemlich hart aus. Und wenn der Film das halbwegs einlöst und er quasi nicht nur alle Szenen enthält und der restliche Film dann gar nichts mehr hat. Was ich noch wissen will, wie lange dauert es, bis es losgeht ungefähr? Wieder eine halbe Stunde?
Nee. Das geht schon alles recht fix los. So.
Ja, okay, dann, das finde ich ja immer das Schwierigste bei so Filmen, die gar keine Charakternähe aufbauen können, weil sie halt einfach nur irgendwelche Szenen aneinander reihen wollen. Wenn es dann sofort losgeht oder relativ fix, dann why not?
Naja, 15, 20 Minuten.
Also ich glaube auch so 15, 20 Minuten und dann, dann geht's los. So.
Und ist auch halt immer noch nicht in meinen 100 meisterwartetsten Filmen des Jahres drin, aber hey.
Ja. Gut.
Und ja, ey, wie gesagt, es ging im Interview, werdet ihr dann später hören, vor allem um diese ganze, weil nach dem Film habe ich mich halt wirklich gefragt, oder speziell auch während einzelner Szenen, ey, wie habt ihr das gedreht mit den Kindern?
Ja.
Weil halt, ne, wir kennen das ja aus Filmen, dass es oft so hast, dass du merkst an Schnitt, Gegenschnitt, okay, das Kind ist gerade nicht im gleichen Raum, ne, wie vielleicht irgendein Effekt hier gerade passiert, wie der Horror, da ist irgendein Monster, whatever, ein Zombie, das ist gerade ein anderer Schnitt und ne, das Kind ist dem Horror on Set nie begegnet und so. Das ist halt hier ausgeschlossen, weil hier Kinder, wie gesagt, pausenlos aktiv mit Gedärmen werfen, Köpfe abrasieren, whatever. Und deswegen, da habe ich ihn viel zu gefragt, also das bleibt da auf jeden Fall dran. Vor allem meine Frage halt dahingehend eben, war, wie so der Konsent da am Set war, was auch die Eltern gesagt haben. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Das waren sehr absurde Antworten. Ich sag nur mal so Stichpunkte wie, alle die Eltern der Kids waren Eli Roth Superfans und sind selber mit so Hostel und sowas aufgewachsen und waren natürlich jetzt entsprechend stolz, dass ihre Kinder da mitspielen. Und sie mussten die Kids quasi überhaupt nicht irgendwie groß einnorden, weil die Kids schon ans Set kamen und meinten, wir haben alle Terrifier 3 gesehen, wir wollen dasselbe machen jetzt hier. Und wir reden hier von 8-Jährigen so, ne? Also deswegen, viel Spaß beim Interview, da werdet ihr einiges Interessantes hören.
Ja, du hast deine erste Enthauptung oder sonst irgendwas gesehen, bevor du deine erste Brust gesehen hast.
Ja, genau. Deswegen, die Kids kennen das alles schon und haben eher gebettelt, dass sie da eher mit Gedärmen zugeschüttet werden, weil sie das cool finden. Also das ist so der Konsens da. Also ja, seid gespannt, was da so geantwortet wurde. In den USA läuft das alles ein bisschen anders, glaube ich.
Gut. Aber ja, wie kommt ein armer Eiscrememann, ein Eisverkäufer dazu, Kinder umzubringen? Ich habe mal recherchiert, ne? Es gibt keine wirklich reale Vorlage. Also Eli Roth hat wohl gesagt, dass er so ein bisschen auf seinen eigenen Kindheitserinnerungen fußt, halt mit eben dem Eismann, der halt immer ein Highlight war. Ich muss auch sagen, für uns, wir hatten es früher bei uns in der Straße, dass da halt im Sommer einmal am Tag hat's geklingelt und dann sind alle rausgerannt.
Ja, kenne ich auch noch. Ja.
Und dann sind wir zum Eismann gegangen, so, ne? Also das weiß ich nicht. Das ist für mich noch eine gängige Erscheinung. Unsere Kinder haben das ganz zu Beginn auch mal kennengelernt, aber ich finde, in Hamburg ist auch schon relativ ausgestorben. Ich weiß nicht, gibt's in Berlin noch Eismänner?
Also als ich nach Berlin gezogen bin, ich glaube, ich habe hier noch nie Eismänner, aber es gibt halt Eisdielen an jeder Ecke. Also ich glaube, das ist eher so ein dörfliches Ding oder so ein Kleinstadtding. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob in Hersfeld jemals der Eiswagen rumgefahren ist. Also in diesem 700-Einwohner-Dorf, in dem ich gewohnt habe, kam jeden Tag der Eismann im Sommer. Aber so in der Kleinstadt glaube ich auch schon nicht mehr.
Kennst du das, André?
Ich kenne es noch ganz von früher so im Dorf, da gab es einen Eismann. Es war einer, der hat im Dorf halt auch einen Laden und der ist dann irgendwie nicht jeden Tag, aber gerade im Sommer ist er dann eben aber so rumgefahren. Und aber das war halt wirklich ein Dörfchen und der es war quasi eine große Hauptstraße, einmal im Kreis ums Dorf rum, ist er einmal rumgefahren und dann ist er wieder in seinen Laden quasi. Mhm.
Ja, also es gibt keine richtige Vorlage so gesehen. Der Rattenfänger von Hameln wäre noch eine Inspiration gewesen, was natürlich anhand des Films auch ein bisschen naheliegend ist. Aber tatsächlich gab es mal einen Serienmörder namens Fred West. Der war wohl in England zwischen 67 und 87. Und der war wohl Ice Cream Truck Driver. Also offensichtlich ist das entweder ein Job, der sowas begünstigt, oder ein Job, der dich dazu bringt.
Ja, man kommt halt rum und hat was zum Kühlen für die Leichen am Start.
Also, es ist eher ein Job, der den Mordgedanken begünstigt, sagen wir es mal so, oder?
Ja, bestimmt, klar. Also, wie es noch andere Berufe gibt, die den Mordgedanken auch begünstigen, um mal weniger Land überzuleiten.
Ja, was hast du rausgefunden, Tino?
Ich habe rausgefunden, weil wir wollten ja noch ein bisschen über Berufe, die quasi von Killern im Horrorfilm ausgeübt werden. Und ich habe rausgefunden, dass es mehr oder weniger drei Bereiche gibt. Erstmal so diesen, ich nenne es mal engen Kern, wo der Täter auch wirklich den im Titel bezeichneten Beruf hat. Jetzt schon Ice Cream Man. Wir können gleich noch mal über The Dentist reden. Es gibt noch Nurse 3D. Also die ist eine 3D-Nurse. Dann gibt's noch so institutionellen Ring. Das finde ich, das ist das, was ich am spannendsten finde. Sowas wie Maniac Cop oder Dr. Giggles, wo dann wirklich eher so diese Institution und das damit verbundene Vertrauen beziehungsweise diese Autorität missbraucht wird. Und dann gibt's noch was, wo es eher nur so dazu kodiert wird. Das ist so Thriller Killers, Stepfather, Toolbox Murders, wo ich so denke, ach, da werden halt Werkzeuge gebraucht, mit denen man Leute umbringen kann. Aber das hat nicht so wirklich was mit dem Beruf noch zu tun. Und dann habe ich mir noch ein bisschen asiatischen Markt angeguckt, aber lass uns erstmal so bei US-Slashern bleiben, weil ich habe einen Unterschied für mich entdeckt, aber über den können wir gleich noch sprechen, was so US-Horror mit Berufen macht und was so asiatischer Horror mit Berufen oft macht.
Naja, also was ich so gesehen habe, es gibt schon eigentlich im breiten Spektrum, ne? Wir haben die Landstreicher, die oder beziehungsweise die halt nicht noch nicht wirklich arbeiten. Schüler, Studenten sind es ja auch einige Male, siehe Scream. Dann haben wir die Mittelklasse natürlich, ne? Ich weiß nicht, Truck Driver zum Beispiel. Würde ich jetzt hier Wolf Creek, oder? Kann man den so nennen?
Ja.
Oder was gäbe es denn noch? Hier, Elektriker, Schocker zum Beispiel. Von Wes Craven, ja. Und dann gibt's aber doch, ist mir aufgefallen, also zumindest so, wenn so die ersten Inspirationen durch den Kopf gehen, dann muss ich schon sagen, das sind schon ziemlich viele bessergestellte Jobs, die mir da auf Anhieb einfallen. Also wir haben schon so eine, wir haben tatsächlich eine echte, wie soll man sagen, Akademiker- oder Universitätsklasse, ne, die hier sag ich mal, zu den Berühmten auch zählen, so, ne? Hannibal Lecter.
Ja, aber sie brauchen halt immer ein Werkzeug. Also es geht nicht ohne Werkzeug. Also zum Beispiel American Psycho wird ja auch oft als Horrorfilm bezeichnet, aber er hat ja kein Werkzeug. Also ich glaube, was zum Beispiel American Psycho und The Dentist voneinander unterscheidet, ist, The Dentist hat halt einen Bohrer. Weil ansonsten sind es ja beides Filme über Psychopathen oder über eiskalte Leute, die über Leichen gehen und dazu ihren Beruf auch teilweise ausnutzen. Und dieses Werkzeug wird aber dazu Identität. Patrick Bateman hat ja gerade keine Identität, aber auch, weil er kein Werkzeug hat. Aber dieses bisschen vereinfachten Zahnarzt ohne Bohrer ist ein Mann. Ein Mann mit Bohrer ist ein Zahnarzt.
Aber da würde ich ein klein wenig widersprechen.
Okay.
Also, ja, Patrick Bateman hat kein Werkzeug in diesem Sinne. Aber ja, jein. Ich finde, er identifiziert sich ja schon auch durch seinen Job. Er ist ja genau, Vice President bei Pierce & Pierce oder wo auch immer das oder D&P und so. Und mit dem Job einher kommt ja Macht. Und das ist ja schon so einfach sein Status. Sein Status als eben Vice President. Den, also den nutzt er sowohl, um zu sagen, ey, schaut her, ich bin was, obwohl er innerlich nichts fühlt, aber gleichzeitig ermöglicht ihm dieser Status natürlich auch Zugang eben zu Waffen, Wohnungen, Frauen, was weiß ich, Drogen, alles Mögliche, die ja für, weiß ich nicht, vielleicht so ein Maniac eben nicht greifbar sind.
Und das finde ich nämlich auch spannend dabei, weil American Psycho, der definiert sich ja so krass über seinen Beruf, dass das auch seine Identität wird, aber töten tut er in seiner Freizeit, also nach Ladenschluss quasi. Der tötet ja gar nicht zwischen 9 und 18 Uhr, sondern zwischen 18 und 9 Uhr. So Dentist tötet zwischen 9 und 18 Uhr. Was er nach 18 Uhr macht, weiß man ja gar nicht, weil halt einfach nur dieser Beruf ist.
Ja, nee, und weil Patrick Bateman ja eben dann eben während der Arbeitszeit auch sein Image aufrechterhalten muss, dass er ja trotzdem pflegen will. Und ich glaube, dem Dentist ist es einfach völlig egal.
Ja, genau. Also da ist dann doch noch mehr, dass die wirklich, dieser Beruf ist dann wirklich die gesamte Identität. Während es bei Patrick Bateman natürlich auch so ist, aber er tötet halt nicht während der Arbeit. Also er tötet nicht in seiner Funktion als Earl, als Acquisition und Manager, sondern er tötet quasi, weil er sich dadurch diesen Ruhm, Reichtum aufgebaut hat, nutzt das dann. Und auch um seinen Menschenhass in diese innere Leere zu füllen. Aber warum The Dentist wirklich tötet, ist ja gar nicht wirklich definiert. Er tötet halt, weil er Zahnarzt ist und er ist verrückt geworden. Also er ist einfach nur ein verrückter Zahnarzt. Und dieses, viele Berufe haben ja irgendwie so einen dunklen Kern, den wir ja oft ignorieren, weil wir ja sonst verrückt werden würden. Also wir wissen ja, leider passiert sowas ja auch oft oder alle 5 Jahre mal, dass ein Pilot ein Flugzeug bewusst gegen einen Berg lenkt oder so. Also wir gehen ja jeden Tag in irgendwelche Geräte rein, wo wir wissen, wenn diese Person heute einen sehr schlechten Tag hat, dann sind wir gefickt. Wenn der Zahnarzt sich heute entschließt, mal den Bohrer einem quer durch den Mund zu ziehen, dann ist das halt so. Also wir müssen ja immer darauf vertrauen, dass die professionell bleiben. Und diese Professionalität, die durch die Gesellschaft vorgegeben wird, wird ja von diesem Film einfach entfernt. Und das ist ja das Schlimme, warum sowas wie The Dentist, obwohl ich den eigentlich nicht, der ist nicht gruselig, aber natürlich vernichtet er Vertrauen in diese Institution.
Ja, und schürt vor allem halt eine Urangst von vielen. Ne?
Ja.
Und das trifft ja auch auf mehrere zu. Egal, ob es die Angst vom Zahnarzt ist, wenn du Angst vom Fliegen hast. Und wenn dann irgendwie noch gesagt wird, der Pilot ist mit Schuld oder whatever, oder der Pilot ist ein Wahnsinniger, das schürt ja auch noch mal die Urängste. Aber prinzipiell hast du recht, klar. Theoretisch kannst du dann auch noch mal, kannst auch den Busdriver machen, der jetzt auch Amokfahrt macht oder whatever. Das stimmt, ja.
Ja. Und ich finde halt, dass dieser Berufshorror, also alle diese Filme sind zwangsläufig immer so konservativ, weil die irgendwie immer sagen, ja, diese Institution, eigentlich funktioniert das schon, aber da ist ein Verrückter, wenn wir den raus haben, ist das alles wieder super. Also Maniac Cop sagt ja nicht, all Cops are Bastards, sondern ein Cop ist Bastard. Wenn wir den erledigt haben, ist alles wieder tutti frutti, ist die Polizei wieder das Beste der Welt. Und so ein Film wie Einer flog über das Kuckucksnest greift ja die Institution zum Beispiel an. Und sowas wie Ratched, da diese Serie, die ist ja über Eines flog über das Kuckucksnest, ist ja auch viel mehr Horror, weil es da viel mehr auf diese eine Person gemünzt wird. Also wenn du eine gesamte Institution angreifst, geht das gar nicht als Horrorfilm, dann wird es immer gleich eine Satire oder Sozialkritik oder Drama. Aber wenn du eine Figur in der Institution durchdrehen lässt, ist es fast immer Horror. Beziehungsweise habe ich wenig Gegenbeispiele gefunden, wo man eine Person zu einem Verrückten macht und das nicht zu einem Horrorfilm wird. Mir zumindest wenig aufgefallen. Und es wird ja auch so getan, eigentlich sind alle in Ordnung. Es
Beautiful gibt
ja
Mind.
Ja, okay, fair point. Aber es gibt ja kaum einen Film, also auch Ice Cream Man sagt ja nicht, alle Ice Cream Man sind verrückt, sondern einer ist halt verrückt. Und die Institution Ice Cream Man an sich ist völlig okay. Wir müssen also nur diese Figur vernichten. Das fand ich halt irgendwie spannend, dass so gar nicht der Beruf an sich hinterfragt wird.
Okay, dann. Also
egal, welcher Beruf das ist.
Dann würde ich mal One Hour Photo ins Rennen schmeißen. Der hockt.
Ja, aber ist doch, ja.
Ich meine, natürlich ist es psychologisch anders begründet. Aber der sitzt den ganzen Tag da in diesem Supermarkt. Leute geben was ab, Leute holen was ab. Und naja, er kriegt weder die Freude mit, die Leute anhand dieser Bilder haben, groß, noch war er selbst an diesen Bildern beteiligt. Ist natürlich ein einsamer Mann. Aber ich kann schon verstehen, wenn einen dieser Job da über kurz oder lang relativ abstumpft.
Ja. Ja, das ist ja auch eher, also
schon, ja.
Das ist ja auch eher so Psychothriller. Also bei ihm wird ja auch schon so gezeigt, warum er dazu eigentlich geworden ist. Also er versucht ja schon so ein gewisses Drama zu erzeugen. Bei Dr. Giggles gibt es ja auch diesen Versuch zu erklären, warum Dr. Giggles so geworden ist. Und das soll ja auch Drama erzeugen. Dass er halt, also der musste, ich weiß nicht mehr so genau, aber jedenfalls seine Familie wurde irgendwie gejagt. Und damit sie ihn nicht finden, wurde er irgendwie in den Bauch seiner toten Mutter wieder eingenäht, obwohl er schon 5 Jahre alt war oder so, damit sie ihn nicht finden. Und das hat ihn so traumatisiert. Ungefähr so ähnlich war das. Ich krieg's auch nicht mehr ganz zusammen. Jedenfalls weiß ich, dass er aus irgendeiner Frau rausgebrochen dann kommt durch die Bauchdecke und dieses Lachen. Soll ich mal lachen? Dieses Lachen loslässt.
Ach, war die Geräusche mal.
Ja, aber ich muss mich selber überraschen damit. Wenn ich es geplant machen will, haut es nicht hin. Und auch da wird versucht, so ein bisschen Drama reinzukommen, aber es ist halt zu schrill. Also auch The Dentist versucht sich ja so ein bisschen daran, mal kurz zu erklären, warum das so ist. Aber das wirkt immer wie so ein Feigenblatt, so als ob die Leute sich bewusst sind, ey, eigentlich müssten wir erklären, warum das passiert, aber eigentlich scheißen doch auch alle drauf. Das ist so ein stillschweigendes Agreement. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei Ice Cream Man ist, aber ich glaube nicht, dass da ein 15-minütiges Erklärstück kommt, warum der so das macht oder was so sein Antrieb ist. Das wird auch wahrscheinlich so simpel und schnell wie möglich erklärt. Oder ihr würdet jetzt beide sagen, das hat zu den schwächsten Momenten des Films gehört, als der Ice Cream Man versucht zu erklären, warum er das macht. Ja, das Lachen sagt mir genug.
Ja, also die Erklärung ist auf jeden Fall eine Erklärung, was soll man sagen?
Ja, okay. Ja.
Die musst du dir auch erstmal trauen. Also die musste ich auch erstmal trauen.
They got me in the first half, what's gonna lie.
Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn man die Erklärung gehört hat und sich dann noch so ein paar Punkte dann noch einmal durch den Kopf gehen lässt, wird's auch nicht viel runder. Hm. Beziehungsweise ist
es prinzipiell.
Es wird eigentlich noch schlimmer, wenn es dir nochmal durch den Kopf gehen lässt.
Ja, aber prinzipiell hast du recht, ja. Prinzipiell hast du recht.
Was ist dann mit Stuntman Mike?
Ja, es glaube ich, also es ist halt nicht so ein typischer Beruf. Also Stuntman existiert natürlich als Berufsbild, aber ist ja schon sehr ungewöhnlicher Job. Aber gleichzeitig zahlt das auch wieder auf das ein, was ich auch denke, dass die Jobs in den meisten Fällen ja nur reproduzieren, was wir denken, über diese Jobs zu wissen. Also, was ein Stuntman halt macht, da haben wir ein Bild von. In meinem Bild von, was ein Stuntman den ganzen Tag über macht, ist ja nicht 7,5 Stunden lernen, wie man sich richtig abrollt, damit man sich nicht verletzt, sondern der wird halt 8 Stunden lang mit einer Eisenstange auf den Kopf gehauen. So stelle ich mir den typischen Job von einem Stuntman vor. Zahnarzt bohrt 8 Stunden im Maul rum, dass der auch viele andere Sachen macht, kommt mir auch gar nicht so vor. Also, wir basieren das ja auf Klischees, deswegen finde ich, passt Stuntman Mike auch ganz gut rein.
Weil Stuntman ja. Mike nutzt ja seine Fähigkeiten als Stuntman, mhm. wie auch sein Werkzeug ja. Des Stuntman, um eben halt ja. Menschen umzubringen. So, ne?
Ja, und ja, das absolut. Ist nämlich gar nicht so oft, dass wirklich diese Werkzeuge genutzt werden. Also oft wird eher so, und da glaube ich, weil es gibt halt immer positive und negative Beispiele, deswegen ist das schwierig, sich so zu positionieren, weil oft wird ja eher so Kenntnisse oder Zugang, also zum Beispiel ein Hausmeister ist ja jetzt gesellschaftlich kein anerkannt hochrangiger Job. Aber diese Position, die er innerhalb dieses Klassensystems hat, führt ja trotzdem zu einem enormen Vorteil, weil er räumliches Wissen hat und alles weiß. Also auch dieser Housemaid-Film aus Korea. Ein Housemaid ist natürlich jetzt nicht der krasseste Karrierejob, aber sie hat ja Zugriff auf alles. Sie sieht ja viel mehr und die reichen Leute haben ja quasi Angst vor dem, was sie gesehen hat. Deswegen wird eine relativ ohnmächtige Figur auch auf einmal zur mächtigsten Figur, weil sie durch ihre Klassenzugehörigkeit auch diese ganzen Infos bekommt. Aber sie muss nichts von ihrem Job dafür quasi ausüben. Also das ist auch oft, ich mag auch sehr gern diesen The Plumber von Peter Weir, wo einfach so ein Handwerker zu so einem Pärchen kommt und geht nicht mehr weg. Und bleibt einfach da und macht die ganze Zeit, baut in deren Badezimmer rum, labert die ganze Zeit voll, die raffen schnell, der hat keine Ahnung von dem, was er macht, er macht immer mehr kaputt, aber sie scheitern so ein bisschen an ihrer eigenen Höflichkeit, ihn rauszuschmeißen und er muss wenig von seinem Job da eigentlich umsetzen, er ist einfach nur ins Haus eingedrungen, also wieder dieses Vertrauensding, wieder dieser Vertrauensmissbrauch, aber er macht wenig mit seinen Jobutensilien.
Wer macht denn noch was mit seinem?
Ja, bei My Bloody Valentine, die haben schon so ihre Spitzhacken und es spielt dann auch im Bergwerk. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo bei Horrorfilmen oft in der Konzeption so, wer hat denn geile Waffen und wer arbeitet an einem geilen Ort? Also Bergwerk und Spitzhacken, sehr dankbares Szenario.
Ja, dann in der Violent Nature ja auch, ne? Also der mit seinem Firefighter-Outfit da und so.
Deswegen gibt es zum Beispiel auch wenig Horror über Frisiersalons, obwohl ich finde, man fühlt sich selten so lebendig, wenn beim Friseur jemand das dieses Rasiermesser so am Hals hat, um so die Kanten zu machen, wo ich so denke, Alter, wenn jetzt ein Feuerwehrauto draußen vorbeifährt, der erschreckt sich und schneidet mir die Kehle durch.
Sweeney Todd gibt's.
Ja, der stimmt. Sweeney Todd ist so der Einzige.
Nie wieder zum Barber. Ja. Aber was ist denn mit weiteren Jobs? Wir haben jetzt die ganze Zeit irgendwie über diese höher gestellten Jobs gesprochen.
Naja, als Eiscrememann und Barbier ist jetzt nicht unbedingt.
Thema außen vor, aber wir haben eben ganz gesagt, sogar ne, Ärzte, Zahnärzte, Chirurgen, whatever.
Das sind halt meistens ja Berufe, Psychologen. Die so, wo der Zugang ja gewaltfrei erfolgt. Also zum Zahnarzt gehen wir ja freiwillig und dann merken wir es ja erst. Also die müssen ja nirgendwo eindringen, wir kommen ja hin. Krankenhaus kommen wir auch hin, ob wir wollen oder nicht.
Ja,
das ist ja auch so ein bisschen
wenn man
dieser. Mal
Jobs nimmt, die nicht so hochgestellt sind.
Cable Guy. Auch wenn es jetzt kein richtiger Horrorfilm und Mörder ist.
Cable Guy auf jeden Fall.
Ja. Da geht's halt wieder um Zugang und um dieses Eindringen. Also quasi durch das, was er kann, dringt er in deine Wohnung ein. Du gehst nicht freiwillig hin, aber du brauchst ihn und kriegst ihn halt wieder nicht raus. Also es gibt so quasi dieses Eindringen und dieses Hingehen freiwillig.
Ja. Was ist denn mit sowas wie zum Beispiel May von Lucky McKee?
Ja.
Tierarzthelferin.
Du meinst in den Deutschland genannten Film Die Schneiderin des Todes.
Ganz recht. Tierarzthelferin eigentlich. Ja. Nutzt zumindest ihre Fingerfertigkeit nachher für, blutige Dinge. Aber eigentlich auch nichts, was direkt mit ihrem Job zu tun hat, muss man sagen. Das ist eher so das Handwerkzeug entfremdet. Oder ein Film wie American Mary von den Oscars, wo Catherine Isabel ja eigentlich eine Medizinstudentin ist, die aber nach schlechten Erfahrungen, sagen wir mal, umsattelt in die Body-Modification-Szene und eher mit Tattoo-Nadeln und Co. zu Werke geht, was jetzt auch nicht eigentlich ihr Beruf per se ist, aber auch vielleicht da das Handwerk von der Präzision versteht.
Das ist ja eh so ein Punkt, dass so weibliche Berufskillerinnen lange gefehlt haben, weil natürlich viele Horrorfilme oder die ikonischen Horrorfiguren männlich kodiert sind und Frauen ja in den Tätigkeiten auch kulturell weniger auf technische Kompetenz, sondern eher so eine Verlängerung von als typisch weiblich gehandelten Eigenschaften erschienen. Also Pflegeberufe sind natürlich auch sowas wie die Hand an der Wiege, ist auch so wieder diese Grenze zwischen Psychothriller und Horror, aber da sind es auch oft solche pflegenden Berufe, die dann wirklich nicht, die halt sehr sanft umgesetzt werden. Also es hat erst auch so in letzter Zeit, wie die von André schon genannten Beispiele, dann gibt es das Stylist, was auch natürlich ein eher so weiblich kodierter Beruf ist, wo dann aber auch viel mit so Scheren an Köpfen rum operiert wird, also wo man auch wieder die Figur stark ins eigene Haus reinlassen muss.
Was ist mit Taxifahrern? Man steigt freiwillig zu Taxifahrern ins Auto. Der Taxifahrer hat in dem Moment immer die Möglichkeit, dich quasi überall hinzufahren und mitzunehmen und einzusperren. Chained von Frau Lynch wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und wenn ich mich recht entsinnere, war nicht auch in I Saw the Devil der Mann Taxifahrer?
Ich weiß nicht, ob er Taxifahrer war oder ob das sein, aber ist ja dann egal, also ob sein Modus operandi war.
Ja, also oder so ein Busfahrer oder irgendwie sowas. Also so ein
jedenfalls am Anfang ist es ja, also nimmt er sie mit, ja.
Also
später fahren sie auch im Taxi nochmal, aber das, ich weiß nicht, ob er Taxifahrer war oder ob das quasi sein, wie nennt man das denn?
Tarnung.
Seine Camouflage, Tarnung war. Ja. Und es lassen sich leider immer Gegenbeispiele. Ich war so bemüht, irgendwie so eine große historische Bewegung reinzubringen, aber so am Anfang war es ja sehr auf Körper und so bezogen. Später wird es dann eher so institutionell und jetzt gibt's ja diese klassischen Berufssachen gar nicht mehr, weil ja auch Berufe, also es wird ja alles immer mehr zur Dienstleistung. Also es gibt ja gar keine echten, ehrlichen Handwerksberufe mehr oder viel, viel weniger. Und jetzt ist ja oft so Systeme, wo niemand mehr persönlich verantwortlich ist. Also was ja auch so ein bisschen so ein Shift ist, dass es immer mehr, also Serienkiller gab es immer schon, aber immer mehr Täter, die keinem speziellen Beruf entspringen, beziehungsweise kein speziell berufliches Werkzeug mehr in den Filmen benutzen. Das ist so ein bisschen was, was ich so für mich persönlich, weil ich wüsste jetzt aus den letzten 10, 15 Jahren keinen Berufshorrorfilm mehr, außer es ist Stylist, wo es wirklich so stark um den Beruf geht, beziehungsweise wo der Beruf so im Mittelpunkt steht.
Manhunter?
Ja.
Also, es ist nicht Tom Noonans Beruf unbedingt, aber er benutzt ja halt seinen Beruf als Teil seines, wie soll ich jetzt mal sagen, Fetischs.
Ja, stimmt.
Aber das natürlich ist es da jetzt nicht der Fotoentwickler des Todes oder sowas, ne? Also,
ja.
Oder der
ja, eben, also da, er besorgt sich ja quasi eher Infos über seine Opfer, aber er müsste ja dann quasi, keine Ahnung, Scheiben aus ihren Körpern rausschneiden und die mit Fotoflüssigkeit beleuchten oder irgendwas. Also es müsste, glaube ich, ein bisschen stärker damit verwandt sein. Und ich finde so, auch da lassen sich Sachen natürlich wieder als Gegenbeispiel finden, aber ich finde so, in amerikanischen westlichen Horrorfilmen sind ja diese Berufsfilme auch oft eher so Slasher-artig. Und deswegen wird der Beruf auch oft so zur Marke beziehungsweise zur definierenden Eigenheit des Killers. Bei asiatischen Filmen ist es oft eher so das Arbeitsverhältnis der eigentliche Horror. Also es gibt diesen The Guard from the Underground mit einem Wachmann, der natürlich sozial eher am Rande des Unternehmens steht, aber durch seinen Zugriff ja komplett da drin, und der mordet halt auch in der eigenen Firma. Weil das ist relativ selten, finde ich, ich habe wenig Beispiele, gar keine gefunden, dass die Figuren in ihrem Beruf am eigenen Arbeitsplatz morden. Also dass jemand so quasi fast schon ein bisschen wie so, aber da hebt Daniel schon den Ich-weiß-was-Finger.
Norman Bates.
Stimmt.
Ja, fair.
Stimmt, könnte man aber auch wieder sagen, dass es seine Tarnung ist, aber ja, fair.
Also, es ist sein Arbeitsplatz, er ist Hotelmanager.
Ja, stimmt. Ja.
Er hat die Kontrolle über das.
Ja.
Und wollte nicht...
Was ist mit dem Tallman?
Welchen Tallman? Der Angus Grimmitt? Oder der von dem...
Logie?
Nee, aus Phantasm.
Aus Phantasm, okay.
Ach so, der Troll, ja.
Im Grunde ist er Bestatter und naja, es ist schon alles sehr...
Ja,
arbeitsplatznah.
Auch, ja. Dann halt noch The Housemaid, wo auch The Housemaid ist ja nicht das Monster oder die Böse, sondern eher dieses Beschäftigungsverhältnis, was sie ja dazu bringt. Da ist ja auch dieses, wenn du da wohnst, wo du arbeitest, wohnst du halt an deiner Arbeit. Also sie hat ja quasi gar keinen Feierabend. Dann gibt's noch mehr solche Maid-Filme, wo immer quasi die Maid irgendein Geheimnis ihrer reichen Elite-Leute
das Kindermädchen kennenlernt. Babysitter, ne? Also ich glaube
Babysitter, so, stimmt.
Genau, die sind ja eher dann so davon so rein. Und die morden die so viel?
Ne, nicht um. Also es geht ja nur darum, du lässt diese Leute freiwillig in dein Haus. Du genießt diese Leute genießen ein Vertrauensverhältnis. Mhm. Diese Leute, sag ich mal, stehen vielleicht auch in einer Art Dienstleistungsverhältnis.
Mhm, ja.
Und haben halt Zugang zu oder beziehungsweise haben einen deutlich erleichterten Zugang als der, sag ich mal, Durchschnittsschlitzer von der Straße.
Ja, stimmt. Und was ich im US-westlichen Horrorfilm auch nicht gefunden habe, wo ich so dachte, irgendwie komisch, weil so jemand, also einen respektierten Beruf wie Zahnarzt als Horrorfilm umzusetzen, ist ja naheliegend, weil man so denkt, okay, dieser Bohrer im Mund, wenn der mal den falsch bewegt, ist man tot. Aber so mordende Lehrer würde mir jetzt im Westkino wenig einfallen. So ein Film wie Lesson of the Evil, ich weiß noch, dieser Takashi Miike-Film, als ich den das erste Mal gesehen habe, der hat mich ziemlich erschüttert, wie hart der ist und wie gnadenlos und wie dieser Lehrer die ganzen Schüler manipuliert, bis er am Ende ja einfach einen Schulmassaker veranstaltet.
Ja, aber das machst du, glaube ich, auch nur einmal und danach wirst du keine Anstellung mehr als Lehrer kriegen, oder?
Ja, wahrscheinlich, aber ja gut, aber ob The Dentist dann irgendwann, wenn so viele Patienten fehlen, aber der benutzt ja auch seine schulischen oder seine Autorität, Lehrerfähigkeit, um die Leute dann zu manipulieren, dann benutzt er natürlich ganz klassisch eine Schrotflinte, das hat jetzt nicht mehr so viel mit seiner Lehrertätigkeit zu tun, aber...
War das wieder deine schwedische Anlage?
Ja.
Bei Lehrerfähigkeit ist gleich angesprungen.
Ja, oder bei ganz klar so Schrotflinte.
Nee, im Westlichen haben wir das natürlich nur durch Fremdeinwirkung.
Schrotflinte ist das Wort. Sag's doch mal.
Ja.
Sag doch mal Schrotflinte.
Ganz klar so Schrotflinte. Irgendwas hat's ausgelöst, aber es hat jetzt auch gerade wieder aufgehört dann.
Naja. Die Schrotflinte war's.
Ja.
Gleich bestellt eine bei Amazon. Ja, im westlichen Kino haben wir das dann nur durch Manipulation, ne? Faculty.
Mhm.
Ja, oder die Klasse von 99. Sind ja
die Außerirdischen dann? Aber, ja, aber sie benutzen diese...
Was hast du jetzt eben nochmal gesagt?
Das kann jetzt nicht die ganze Zeit... Das kann jetzt nicht die ganze Zeit kommen.
Okay.
Geil.
Vielleicht erinnert sie dich auch an deine Pflicht. Der,
bitte, bitte dringend Splatterfilme von Eli Roth gucken.
Ja.
Auch in der Berufsgruppe, die Campleiter, allen Slashern dieser Welt.
Hm.
Natürlich ja. Allen voran Mrs. Voorhees natürlich. Und die Frage ist, was ist eigentlich Jack Torrance? Ist Jack Torrance in unserer Logik ein Autor oder ist er Hausmeister?
Ja, ist auch ein Hausmeister. Ne? Ist
eigentlich beides, aber er benutzt ja, also wenn benutzt er eher die Autorenfähigkeiten, um sich selbst in den Wahnsinn zu treiben und dann zu töten. Aber so benutzt er auch weder das eine noch das andere. Ich habe halt auch so über sowas wie The Untold Story, weil der Typ ist, hat ja auch ein Restaurant, wo er die
ist
Leute...
Der Koch, ja.
Und was ist hier mit Taxi Hunter, oder wie er heißt? Auch Anthony Wong.
Ja, auch, ja. Also ich glaube, es gibt dann vieles so, aber ich glaube, wenn man so, man muss schon, sonst wird es, glaube ich, zu beliebig, wenn die Leute nicht irgendwas von ihrem Job wirklich so dann umsetzen müssen. Weil es gibt ja auch diesen The Butcher, diesen koreanischen Found-Footage-Film, der als traurige Berühmtheit hat, dass es der einzige koreanische Film ist, der in Deutschland beschlagnahmt ist, wo er auch einfach Metzger Leute schlachtet. Übt auch seinen Beruf aus, aber das dient ja auch nur so als Staffage, um einen Snufffilm zu drehen.
Wie Carne also das, von Gaspar Noé.
Ja. Ja.
Das ist ja hier der Menschenfeind, der ist ja auch Metzger, ne?
Mhm. Mhm. Ja.
Also, Carne ist der Vorgänger, Kurzfilm, auf dem Menschenfeind aufbaut. Was du noch gesagt hast. Hier Evil Dead Trap, war der nicht Fotograf?
Ja, aber benutzt er auch nicht wirklich was von sein, weil dann wäre Shutter ja im Prinzip auch.
Aber er benutzt doch diese Blitzlichter und so weiter.
Ach doch, schon, der benutzt diese Blitzlichter, ja. Ich hatte auch sowas wie Quiet Family bzw. Happiness of the Katakuris, aber die wollen ja eigentlich nur ihren Job schützen. Also die, also als Pensionsinhaber, was willst du machen, dass das quasi so. Wirkt, als ob du als Pensionsinhaber speziell jetzt getötet hättest. Die versuchen ja quasi nur, dass ihr Business nicht ruiniert wird. Also da ist es, glaube ich, auch nicht der Job, der sie dazu bringt, sondern eher diese ökonomische Notwendigkeit, ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eher so eine Reflexhandlung.
Die ja, das, was so Graustufen quasi sind. Dann ist sowas Nightcrawler. Also der tötet ja auch eher um seinen Job besser zu machen, besser zu gestalten, aber er tötet ja auch durch unterlassene Hilfeleistung und indem er eigentlich fotografiert. Also natürlich tötet er die Menschen auch nicht direkt durch seinen Job,
aber er geht über Leichen.
Ohne dass sie sterben würden, hätte er diesen Job halt nicht.
Oder er profitiert davon, dass sie sterben.
Ja.
Ja.
Ist halt auch nur sowas. Also je länger man drüber nachdenkt, desto schwammiger wird's, glaube ich, auch von sowas wie The Dentist, wo es glasklar ist, ja, da rammen den Leuten einen Bohrer rein. Oder Dr. Gickes, der ja auch dann so speziell mit medizinischem Werkzeug tötet und auch immer einen guten medizinischen Spruch ablässt.
Oder der Mängler.
Solchen, ja. Ja, eben, der Mängler. Bloß dann auch die Filme, die dann auch eher so eine Kapitalismuskritik über den Beruf machen, aber gleichzeitig auch nichts am bestehenden System wirklich kritisieren wollen.
Ja.
Und sie sterben aus. Und viele moderne Berufe eignen sich auch gar nicht mehr. Also irgendwie, dass ein UX-Designer jetzt mal Figur von einem Slasher wird.
Naja, also ich finde,
unwahrscheinlich.
Ich finde ja momentan, ne, das, was früher irgendwie, wie soll man sagen, was früher eher so eine Art Endergebnis von mir aus oder Begleiterscheinung oder irgendwie Nebenfacette eines Amoklaufs war. Mhm. Das hat sich ja mittlerweile zu einem, wie soll man schon sagen, Trope im schockierenden Film entwickelt. Also, dass man Leute halt quasi für den Ekeleffekt, für die Klicks, für die Zuschauer halt immer krassere Videos erstellen. So, ne, also mir fällt jetzt das erste Mal Spree ein oder halt auch der letzte Faces of Death, den wir gesehen haben, aber das sind ja dann schon wieder, also das sind ja dann Filme, die sich mit dem Zeigen von Grausamkeiten, sag ich mal, eine Art Ruf erarbeiten und eine Art Kundschaft erarbeiten wollen, so.
Mhm. Ja. Ja, stimmt, indirekt profitieren oder müssen die auch töten, um ihr Business
genau genau.
am Laufen zu halten.
Also das, was Nightcrawler so gesehen vorgemacht hat, finde ich, ist schon zu einem häufigeren Erscheinungsbild oder zu einem häufigen Tropen geworden, den man im Horror- oder Thriller-Kino irgendwie vorfindet.
Ja. Naja. Ich habe da so beim drüber nachdenken gemerkt, sowas wie Maniac Cop, also wenn irgendwie die Person in so einer Institution steckt und dadurch dieses dadurch gewonnene Vertrauen nutzt, das taugt mir deutlich mehr als jetzt so Bloody Valentine, wo irgendwelche verrückt gewordenen Bergbauarbeiter dann mit ihren Spitzhacken rumhauen.
Naja, es kommt auf den Film an, würde ich sagen.
Ja gut, klar, guter Film ist ein guter Film. Also wenn Maniac Cop scheiße wäre, würde ich jetzt auch nicht so denken, ja, aber die Institution ist so denken, ja, schade. Klar, also
wenn die spitzhackigen Freaks aus dem Bergwerk jetzt plötzlich sagen, wir sind Zahnärzte, wärst du auch nicht so glücklich.
Ja, da kann ich mir aber ganz gut vorstellen.
Oh, der Zahn muss raus. Doch, da muss ich die Spitzhacke mal ansetzen. Oh, das wäre auch witzig. Andere Berufe dann in die Settings rein, so, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, Bergbau ins Maul und.
My bloody Valentine's Dentist. Nee, Dentist. Ja. Valentine with Dentist.
My bloody Arztbesuch.
Ja, Dr. Giggles hat heute frei, aber ich habe hier den Bergbauarbeiter da. Wollen Sie den?
Genau.
Nehmen?
Okay. Ja. Also die OP kriegt er auch hin. Einmal Bauchraum aufmachen, schafft er.
Dann wieder zumauern.
Ja.
Aber vielleicht haben wir ja noch Jobs vergessen, beziehungsweise berühmte Jobs vergessen. Dann lasst es das uns doch gern wissen. Und das könnt ihr auf verschiedenen Wege machen. Natürlich über all die Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns hören und folgen könnt. Aber natürlich auch immer gerne bei uns im Discord, wo jetzt gerade schon wieder reger Austausch herrschte aufgrund unseres Audioflicks oder eben auch der letzten Folge. Und ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Müssen wir noch jemanden grüßen? Nee, haben wir schon gemacht. Es ist schon wieder 90 Minuten her, was soll ich sagen? Es ist für mich auch die 6. Stunde.
Alle Berufe grüßen, von denen du gerne einen Film sehen möchtest.
Oh ja, wer könnte noch mal so ein schöner Killerberuf sein? Was könnte man noch mal benutzen? Fisherman hatten wir auch schon. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Ja,
stimmt.
Das stimmt. Ja, der Gärtner war es eh immer.
Der Rasenmähermann hatten wir ja auch schon.
Rasenmähermann hatten wir schon. Weiß nicht, ob das ein tagesfüllender Beruf ist, aber ich fürchte ja.
Kommt drauf an, wie groß der Garten ist.
Ich weiß nicht, ich hätte gern so einen Abrissbirnenbaggerfahrer.
So Bob der Baumeister, aber in Gory.
Ja, genau. Ja. Weißt du, der platzt, der macht alle mit seiner riesen Abrissbirne platt oder so. Oh, ja, okay. Ich bin aus Versehen auf den Hebel gekommen, da hat sich das Ding gelöst. Was soll ich sagen?
Das wäre ganz. Also cool. im Grunde ist es ja hier Staplerfahrer Klaus.
Ja. Oder der Zoowärter. Der Zoowärter, ja. der verschiedene Tiere abdressiert hat, damit sie quasi die Menschen umbringen, die weiß
ja,
nicht.
Ja, das ist bei Dings. Da werden die Opfer nur an die Tiere verfüttert.
Das ist eh unterentwickelt, die Idee. Ich meine, wir hatten nur diese schlechten Zombies, wo die Zootiere zu Zombies werden und sowas. Mhm. Aber so ein Zoo-Horror, da kann man ja auch mehr machen.
Stell dir vor, der Zoowärter, der hat sich in verschiedenen Bereichen spezialisiert, hat die Bienen abgezüchtet, hat die Affen dressiert, lässt die Löwen aus dem Käfig und was weiß ich so. Wie viele geile Einsätze man da haben können.
Großer Tierhorror-Möglichkeiten, ja.
Aber das kannst du natürlich nicht mit echten Tieren machen. Deswegen ein Zeichentrickfilm dazu.
Ja, aber das. Ja, oder CGI ist, glaube ich, weit genug.
Nein, das ist.
Stop Motion.
Ja.
CGI-Tiere sind für mich noch nicht ausgereift. Das ist. Spätestens wenn wir mit einem Hirsch arbeiten wollen, dann wird es schon wieder schwierig.
Ja, dann kommt Steven Spielberg und sagt: guck mal, ist Dojo Day.
Ja, genau. Ja, und wie geil könnte man jemanden auf die Hörner nehmen mit so einem Hirsch?
Hey, gab's schon mal ein Dings, Dampfwalzenfahrer?
Naja, hier bei, wie hieß der Film, den wir geguckt haben? Crushed?
Crushed.
Gut. Ja. Ich glaube, ich erzähle zum Abschluss noch meine beiden liebsten Dampfwalzenwitze.
Okay, mach.
Frau Meier, ihr Mann wurde von der Dampfwalze überfahren. Ah, dann schieben sie ihn unter der Tür durch. Frau Meier, ihr Mann wurde von der Dampfwalze überfahren. Er liegt im Krankenhaus. Auf welchem Zimmer denn? 113 bis 118. Tschüss. Ich habe als Kind so ein Witzebuch gehabt, also wahrscheinlich war es so ein Fips-Asmussen-Ding, aber ich kann halt fast alle davon auch irgendwie auswendig. Die waren immer nach so Themen sortiert.
Und das war Dampfwalzen?
Die haben dein Leben geprägt.
Ja, so Dampfwalzen, Berufsgags, dann gab es auch so, weil das uralt war, noch so DDR-Witze, die ich natürlich alle nicht gerafft habe, aber dann irgendwie gedacht habe, okay, das muss ja witzig sein, trotzdem drüber gelacht.
Ja.
Wenn ich es nicht verstanden habe, war ja einfach so politische Witze. Oder mit 10 gelesen und so gedacht, ja, Honecker, witzig, Mielke, Knaller, Knaller Pointe.
Wie die der Krebs schon gesagt hat, es muss nicht schmecken, es muss knallen. So, ja. In diesem Sinne, wir knallen die Korken und machen Feierabend. Wünschen euch eine schöne Restwoche und melden uns so schnell es geht auf der gleichen Frequenz wieder zurück. Bis dahin.
So sieht's aus.
Und jetzt kommt's Interview.
Ah ja, genau.
Ah, ja, stimmt.
Und jetzt kommt, genau, jetzt bitte dranbleiben. Jetzt kommt unser 10-Minuten-Interview mit Eli Roth zu The Ice Cream Man, geführt von André. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüssi.
Tschüss. Hi, my name is André. Thanks for having me, Eli. I saw your movie Ice Cream Man, of course, for preparation and a bloody good time. And I have some serious questions about the movie today. So I would like to know from you, like, your movie, in your movie, children are the aggressors. And like, it's always very dark and unsettling when those who should be protected are doing the violence against adults. What fascinates you about this idea?
Being a father of an 18-month-old baby girl really gave me a different perspective on this story. I first had this idea 20 years ago when I was on the press tour for over 20 years ago when I was on the press tour for Cabin Fever, and it was summertime and I saw an ice cream truck pull up and the children run. And in America, the ice cream truck comes through during summertime and they play this particular music on a loop, this jingle. And it's like a Pavlovian dog response. Like, you hear that music and you go crazy and you're like, ice cream. So you run after the truck, and I thought, what if this ice cream man who we just trust them, there's this contract with them that everything they're doing is safe. And I thought, what if they were poisoning the kids and turning them, that the music would activate the kids to kill the adults in the middle of the night, that there was something so perverse about that. But then as a father, you just want to protect your child. And you can't. No matter what you do, the world is going to get into their head somehow. So you try to prepare them, but you can't ultimately protect them. So that is a real fear. And also going against nature, there's something really disturbing. There was a movie called The Children from 1980 where these kids go through a cloud of gas and they kill. And that scared me so much as a kid. what really stopped me from making the movie was Narciso Ibáñez Serrador's film, Who Can Kill a Child, which I saw after I wrote the script. And I thought, oh, I'll never make a movie this good. So I put it down. And then after Terrifier 3, I thought, you know, we're ready for this kind of violence, like in theaters, mainstream audiences flocking to that movie. I thought, you can do it now. You can make a movie this gory, put it out unrated. And I started my new company, The Horror Section. And this is the first movie from that, but it's my 10th movie, and it took all my preparation and my other films to be ready to really make this film.
So it is basically also a very personal story for you.
Very. Yeah.
Yeah. Okay. Yeah. So you said it. It's a very gory movie. It's a very bloody movie. There's lots of guts and gore, and there's lots of children in it. And during watching the movie, I was questioning myself, how did you do that? How did you combine the gore and the kids on set? How did you do that? Was there any guidelines? What did you tell the kids? And especially, what did the parents say to all of that?
It's so funny because, you know, for 20 years, people said you can't make this movie because it's too violent. And even though the violence is against the adults, you can't ask children to do this. But what they don't realize is that kids love Halloween. They love playing monsters. They understand the difference between real and fake. And the parents are all horror fans. I mean, most of these parents, all the kids have seen Terrifier. They all watch Walking Dead. They all love Halloween. And the parents are horror movie fans. Like, they've seen Hostel and Cabin Fever. So they're excited that their kids are in a horror movie. I was very clear with the parents before they read the script. I said, this is why I want to make this movie. This is what this is about. And the kids are going to have the best time of their lives. I'm not a director who yells. I don't lose my temper. And I think that, you know, when you make I don't want great kid acting. I want great acting, period. Like, when I saw Natalie Portman in The Professional, or when I saw Ariana Greenblatt acting, I was like, oh no, these are young actors, but this isn't kid acting. I wanted it to feel like Bad News Bears, you know, when you, you know, mm-hmm. Kelly Leak, when they came in, and Tatum O'Neill, like that style of acting. And the kids went, it's full language. The kids are, you know, most kid TV shows, they're not allowed to say, to swear or say these things, but I wanted it to feel real. Like when I was a kid, like, you're fucking dead, you fucking pussy. Like the way, you know, 11 and 12 year old kids talk to each other. So it was very freeing for them in a way. And the kids loved it. And once you put them in the monster makeup and the blood and the ice cream, that no direction required, the kids loved it. And the parents are right there. They're all watching their kids and they want their kid to be in the movie more. So all the moms and dads are coming up to me going, hey, can you give my kid a fake head? My kid would love her. Why don't you put more blood on my child? So the kids would come up to me and go, sir, may I have more blood? Like Oliver Twist, like, man, more blood, sir. You know, one girl's like, can you spray me in the face with blood when we smash his head into the microscope? And I said, yeah. She goes, I have glasses. I go, you just don't flinch. And so we have an air cannon and the mom's like, yeah, go for it. And we're like blasting them. And then they come up to me after and they thank me. They go, you were so sweet for covering my child in blood. This is the most fun she's ever had on a movie. Thank you so much. Like, and it demystifies. They said, now we can watch more horror movies together because they know it's all fake. They really see, understand how fake it is. So it was a really, really great energy on set. Everyone, it was like a mix of Christmas morning and Halloween.
So you can see how time changes, really. Yeah. It's great, great to hear that everyone had fun so much. Also, especially with the children. I was also surprised that, like, for an adult horror movie with lots of gore, you've decided to pick like kids and teenagers as main characters. So often, like you say, like people need like characters in their age to identify with. How do you think this resonates with the audience to choose these young characters?
I mean, I liked it. Look, people would say to me, "Oh, you have to cast, you know, college kids, or no one's going to see it." And I go, "Well, what about it?" It was all kids. Yeah. There was like kids. It's like, what about Stranger Things? What about Stranger Things? Like, what you need are great characters. Mm-hmm. And what you need is a great story. And you need these three hero kids to be in danger, because then we just put ourselves in the position, because we all remember what it's like to be kids. We all remember being in those situations and we can have fun. I think that, you know, just because it's younger, it's a story where the, you know, it's kids as the main cast. That's why we do have the teenagers there. You have the kind of the teen romance and the teen love story going on at the same time. But that's what's, you know, to me, the movie's about me, like what happened if you went to school and everyone went crazy. And I love movies where there's different friendship groups and the kids don't like each other really, or don't really know each other that well, but all their best friends have eaten the ice cream. And now these three kids that don't really know each other and don't really like each other, they all have to kind of team up to figure out what's going on. I love that dynamic in a movie. Zombie movies do that really well. We have people that would never talk to each other. The Birds was a huge inspiration on the movie, actually. It was obviously like The Birds, but with children.
Yeah. Okay. Makes totally sense. One last thing. While you're also wearing this very, very bright shirt, what comes to my eyes immediately was your vibrant color choosing, the eye candy look. I love that, because we are living in a time where movies are like very dark and brown tonish and grayish. Why did you choose this candy look?
Thank you. Yeah, my wife, Victoria Borowski, made this shirt for me. She's a fashion designer. Nice. But I wanted a movie that was in primary colors. It's about the perversion of childhood and that the innocence mm-hmm. of summer and the fun of summer and that green grass and the blue and white colors of the ice cream truck and the blue white colors of the baseball uniform. My memories of childhood are those bright, colorful, fun summer days. But for me, it's like taking Pee-wee's Playhouse and Romper Room, these children's TV shows, and just splattering them with blood. Like that's, you know, it's primary colors, like the classrooms. I wanted it to be vibrant and colorful and feel like summertime. But it all spirals out of control and turns into, you know, Invasion of the Body Snatchers, where everything that you know that's come, it's fun to start from that place of color and seeing the bright colors and just splattering it with blood. And when I think of ice cream and children and Little League and baseball and summertime, I wanted a very vibrant primary color palette. So that goes all through the elementary school and all through the movie. I didn't want it to look and feel like every other horror movie. It wasn't like a dark, oppressive, apocalyptic. It's like bright and fun. It's much more like Pee-wee's Playhouse.
Yeah, and I think that makes it very unique. So I really like that, yeah. And just one last thing. On the internet, there are many rumors like, are there any connections or why was an inspiration coming from the 1995 Ice Cream Man movie with Clint Howard on your end? No, right? Because I don't think so.
No, it was not. All respect to Clint Howard, but no.
Yeah.
None whatsoever.
So thank you so much for your time.
Thank you.
It's a great movie. Good luck with it. All the best for it. And thanks for having me.
Thank you. Cheers.